Ich war aber früher schon so in einer Gruppe drin. Da gab es die Rollerfahrer aus Augsburg. Motorradführerschein habe ich natürlich gemacht. Aber war mir dann selber doch zu gefährlich, weil ich habe damals auch zwischen 16 und 18 zwei Freunde verloren, die Motorradunfall oder Mopedunfall eben auch gehabt haben. Und deswegen war mir das halt auch ein bisschen, ja. Ja gut, also bei der Resi-Box, da habe ich mir dann mal, also die habe ich vorher auf Segmentbauweise gemacht und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt so viel von denen, ich versuche mir irgendwie so eine Tiefziehform zum Bauen. Und da habe ich dann damals auch einen Harald kennengelernt. Also ich glaube, die meisten kennen halt unseren Gravedigger, weil der wohnt zufälligerweise in der nächsten Nachbarortschaft. Aber ich habe von dem Kerl noch nie was gehört. Dann waren wir halt aber dann auch mit der Kiste dann beim TÜV. Wie gesagt, dann haben wir halt nur Gutachten müssen. Leistungsgutachten, Geräuschgutachten, für ein Tankgutachten, dann die Rahmenfestigkeit zum Nachweisen. Das war ein ewiges Trara. Also und der TÜVler hat damals gesagt, okay, er tragt mal, also 40 PS ist kein Problem, wenn alles geil ist, macht er vielleicht bis 50 PS, aber dann ist gut. Also wie gesagt, viele stellen sich das eigentlich so einfach vor. Man hat ja einen fertigen Auspuff, ein fertiges Produkt, gibt es irgendwo hin und lasst es nachbauen. Also hätte ich selber nicht gedacht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, kannst du vergessen. Und mittlerweile habe ich auch gar keinen Bock mehr. Habe ich gesagt, ich mache lieber weniger Auspuffanlagen, mache auch nicht mehr so viele Sondergeschichten. Also wo wir vorher schon mal geredet haben, so, ja, so ganz spezielle Auspuffanlagen und versuche mich eher so aufs Kerngeschäft, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu konzentrieren, auf meine Kernauspuffanlagen, sage ich jetzt mal.
Ja, herzlich willkommen, Episode 44 der Blättgedanken. Eine wunderschöne Schnapszahl. Ich habe mich diesmal mit Jürgen Posch von Posch Performance unterhalten. Ich bin ja immer gerne auf der Suche nach Themen, wo ich selber auch noch einiges lernen kann. Und beim Auspuffbau bin ich absoluter Newbie. Den Unterschied von Auspuffanlagen habe ich so ein bisschen selber erfahren können an einem Pollini-Zylinder mit einem Sipro 2 und einer Pollini-Box, wie unterschiedlich das Fahrverhalten ist. Aber das ist nur ein Ankratzen von dem Thema, das, was sich Jürgen Posch in den letzten Jahren so angearbeitet hat oder angeeignet hat. Jürgen Posch und ich, wir kannten uns vorher nicht wirklich aus dem persönlichen Gespräch. Ich habe ihn damals in Kalka gesehen, wo er auch mit seinen Rollern war. Und er ist ja durchaus bekannt für das, was er tut. Und er erzählt in der Folge, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Und wir haben an der einen oder anderen Stelle sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Zum Beispiel, dass wir beide getrennte Konten haben, obwohl wir verheiratet sind. Dass wir beide es gut finden, wenn man eine 4-Tage-Woche hat, weil man nebenher auf jeden Fall noch Projekte macht. Dass wir beides gerne Projekte machen, wo wir eigentlich alles alleine machen können, weil wir dann schneller sind. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Nicht-Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, er baut natürlich echt hammergeile Motoren und Roller auf mit Tuning und dann noch was rauszupressen. Das ist ja bei mir jetzt so nicht der Fall. Wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, wie er dazu gekommen ist, wie er angefangen hat, Auspuffanlagen zu vertesten, Auspuffanlagen zu analysieren, auszumessen, zu gucken, was geht und wie er dann selber in der Lage war, für sich einen Auspuff zu bauen, der sowohl im Boxbereich als auch im Reso-Bereich durchaus sehr, sehr gute Leistungen bringen kann und vielleicht auch nicht ganz so laut ist, sodass man angenehm damit fahren kann. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über das Gespräch gefreut. Erstens, weil also Jürgen war mir sofort sympathisch. Danke, Jürgen, für das Gespräch. Ich fand es wirklich mega, mega toll, sowohl das Vorgespräch als auch das Interview. Ich habe echt eine Menge gelernt und ich würde mal sagen, wer sich für das Thema Auspuffanlagen interessiert, der sollte auf jeden Fall sich mal das ein oder andere Video von Jürgen angucken, weil er das sehr, sehr gut erklärt, wie man bestimmte Sachen selber machen kann. Also wie man die Segmente berechnet, wie man die Segmente ausschneidet, was für Werkzeuge man haben muss, um dann selber sowas zu bauen. Und vor allen Dingen auf seiner Internetseite findet ihr auch Programme und Hilfsmittel, wie ihr selber mal ausrechnen könnt, was für ein Auspuff für euch vielleicht, für euer Setup der bestmögliche wäre. Ansonsten kauft einfach die Risi von ihm, da seid ihr bei bestimmten Motoren-Setups auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ich sage, Jürgen, herzlichen Dank für dein Gespräch. Ich freue mich darauf, wenn wir uns mal live und in Farbe sehen. Und ich sage mal bis dahin, wir sehen uns auf der Straße und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Jürgen und dem Thema Auspuffanlagen auf Zweitaktgeräten. Ja, herzlich willkommen zur Schnapszahl, Episode 44. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich noch nicht genau weiß, mit wem ich die Episode 44 mache. Ich habe ja so eine kleine Redaktionsliste, wo ich immer ein bisschen gucke. Und ich versuche auch mal so ein bisschen Themen zu bespielen, die ich A, selber noch nicht bespielt habe und B, vielleicht auch noch selber ein paar Kenntnislücken habe, wo ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt habe. Und dann ist mir irgendwann mal sowieso über die Timeline gelaufen Jürgen Posch von Posch Performance. Und ich habe Jürgen mal gefragt, ob er nicht Lust hat. Und er hat Lust gehabt. Und deswegen sitzen wir uns jetzt hier am Bildschirm gegenüber. Und ich glaube, ich werde einige intensive Fragen zum Thema Auspuffgestaltung oder Auspuffumsetzung machen. Ich bin total gespannt, weil das ein Thema ist, wie gesagt, wo ich eigentlich gar nicht so richtig tief drin bin. Ich würde jetzt mal sagen, Jürgen, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, wie du zum Vespa-Fahren überhaupt gekommen bist und vor allen Dingen, wie du zum Auspuff bauen, optimieren, Tuning gekommen bist und warum du das gerne tust und immer noch mit dabei bist.
Ja, okay, ja, dann stell dir mir erst nochmal vor, also Jürgen Posch, habt ihr schon gehört, von Posch Performance, von meiner Firma, die habe ich 2017 übrigens gegründet. Und ich komme aus der Nähe von Augsburg, Eichach und
Wie bist du überhaupt zum Thema Vespa gekommen? Wir hatten ganz kurz gerade gesprochen, wir haben ähnlich 2005, aber aus unterschiedlichen Beweggründen wahrscheinlich. Wie war das bei dir?
Boah, also ich bin auch erst ziemlich spät zum Vespa, zu der Vespa eigentlich gekommen. Und zwar war das eigentlich bei mir so, mein Gott, ich bin am Anfang Mofa gefahren mit 15, habe eine Herkules Prima 5 gehabt, habe da natürlich auch schon reinfrisiert ohne Ende, habe da zwischen 15 und 16, glaube ich, 5 Motoren verheizt. Da habe ich halt absolut noch nicht gewusst, was ich gemacht habe. Und dann mit 16 habe ich tatsächlich eine DT 125er gefahren, eine Yamaha. Ist so eine Art Enduro. Und natürlich auch aufgemacht natürlich, also frisiert, entdrosselt, Rennauspuff aufgemacht und so weiter. Und ich war aber früher schon so in einer Gruppe drin. Da gab es die Rollerfahrer aus Augsburg. Und ich war jetzt nicht bei den Rollerfahrern dabei, aber welche von dort, beziehungsweise die, wo halt Roller gefahren sind, bei uns an der Schule oder die, wo bei uns aus der Gegend waren, die waren halt mit uns in einem Bauwagen. Also bei uns gibt es so Bauwagen, wo man sich als Jugendlicher trifft. Und bei unser Bauwagen war relativ offen für alles. Also da waren sowohl, also die mit die Roller, die haben sie nämlich, zu denen haben es Popper gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich nicht, oder doch?
Doch, gab es in den 80ern letztendlich auch. Also in Hannover gab es den Vespa-Club von 1989, da sah man auch den einen oder anderen mit Seitenscheitel und Mokassin und so dem klassischen 80er-Jahre-Popper-Stil auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall haben jetzt so die Rollerfahrer halt Popper gesagt, auf ihren Popper-Bullock.
Okay.
Und das war aber eigentlich so, ja, ich sag mal, fast so in der Art wie in England drüben mit den Mods und mit den Rocker. Also es war bei uns tatsächlich auch so, dass man, wenn man, da hat man schon aufpassen müssen, wenn man auf irgendeine Party gegangen ist, besonders Rockpartys. Also da gab es halt so, ja, ich sag mal, die Rocker für uns, die Bauern eigentlich und die Popper. Und da hat man auch schon aufpassen müssen, ob man den Roller da hinstellt oder nicht.
Ja, die Popper und die Rocker bei euch im Bayerischen. Ich meine, ganz kurz, Augsburg hat ja auch eine Vespa-Historie.
Ja, doch, ja. Aber wie gesagt, so in der Szene war ich da eigentlich nie dabei. Also Das hat mich damals, also besonders halt, wo ich jetzt noch jünger war, hat mich das eigentlich nie irgendwie getroffen, sage ich jetzt einmal, oder war das so drin. Aber mir haben halt Roller schon immer gefallen. Also wie gesagt, bei uns im Club, im Freundeskreis, da haben wir viele einen Roller gehabt und die fand ich schon immer recht cool. Aber ich selber war habe halt eigentlich halt die T-Hike quasi gefahren. Ja, und so mit 18, ja, kauft man sich ja das Auto, das Motorrad oder das Moped wird verkauft und dann war eigentlich erstmal Sense, Sense. Also mit Vespa oder Motorrad habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt. Motorradführerschein habe ich natürlich gemacht, aber war mir dann selber doch zu gefährlich, weil ich habe damals auch zwischen 16 und 18 zwei Freunde verloren, die Motorradunfall oder Mopedunfall eben auch gehabt haben und deswegen war mir das halt auch ein bisschen, ja, wollte ja nicht unbedingt irgendwie so ein großes Motorrad haben. Aber wie es der Zufall will, irgendwie dann mit 23 dann erst bin ich dann zu einer Vespa gekommen und das war eigentlich auch ganz cool, weil ein Kumpel von mir, der wo damals auch Roller gefahren ist, der hat seine Garage ausgeräumt und weil der hat von zu Hause ausziehen hat müssen, beziehungsweise der ist dann zum Bund gegangen, da konnte er nicht so viel mitnehmen und hat eben nur seinen alten Roller rumstehen gehabt. Und den habe ich ihm dann, gut, das war, also, das war eine PX 125er, Baujahr 98 und hat gerade mal, ich weiß nicht, 1500 Kilometer runter gehabt. Er wollte aber aus dem Rahmen, wollte einen Cut-Rahmen machen und hat ihn ziemlich verunstaltet. Also den Rahmen hast du eigentlich wegschmeißen können.
Okay.
Aber den Roller habe ich ihm halt dann für Tragerl Bier, habe ich ihm halt quasi den Roller dann abkauft.
Okay.
Und somit bin ich dann,
Günstiger
ja, auf jeden Fall. Und somit bin ich echt zum Roller gekommen, ja. Und ein anderer Kumpel wiederum, da habe ich gewusst, der hat ein paar Ersatzteile irgendwie rumliegen gehabt, der hat noch irgendwie so einen alten Rahmen gehabt und den hat er mir halt dann geschenkt. Und ja, dann haben wir gedacht, ja, okay, Motorrad ist zu gefährlich, aber so ein Roller fand ich damals schon immer cool mit 16, 17. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, das wäre eigentlich schon mal eine geile Sache, dann baue ich mal einen Roller jetzt auf. Und ich habe noch nie normale Picks gehabt, weil den Roller, was ich dann aufgebaut habe, das hat natürlich dann sofort, also gecuttet, Tunnelrücklichter, weil das war sowieso alles in Einzelteile, also gleich volles Programm. Dropbar, genau, dann so typisch, wir sagen mal Augsburger Barock, das ist halt Garelli-Schutzblech vorne, Riffelblech, der Dropbar halt, die Tunnelrücklichter, das hat halt optisch daher müssen. Breitreifen sowieso.
Du hast gesagt, Augsburger Barock, du musstest ja irgendwo mal gesehen haben, dass du es so aufgebaut hast. Oder waren die Teile genau so, dass du sie dann verwendet hast und es wurde dann so?
Also gesehen habe ich es, oder ich habe mir natürlich irgendwelche Zeitschriften dann geholt, was weiß ich,
Okay.
den ZIP-Katalog oder ich weiß noch da von Scooter Center, da hat es ja auch mal so einen Katalog gegeben, da wo auch so
Ja.
Tuning-Beschreibungen drin waren. Das war ja
Ja.
quasi meine Bibel dann, da habe ich ja quasi drauf geschlafen.
Okay.
Und daher habe ich halt auch die ganzen Custom-Scooter gesehen, also eigentlich nie in live, sondern halt eigentlich nur mal von den Kataloge her, weil wie gesagt, mit der Vespa-Szene hat die bis dato ja immer noch nichts zum tun. Ich wollte mir halt nur für mich halt einfach einen geilen Roller halt aufbauen, ja. Und da
Ja.
habe ich mir halt dann, ja, so Custom-Roller habe ich mir da halt ein bisschen angelehnt, ja. Ja, Motor habe ich dann verbaut, das war ein 125er Motor. Am Anfang halt dann nur Pulini, Drehschieber und SI-Vergaser und halt ein Sportauspuff, das war, glaube ich, der Scorpion. Und genau, und dann zum TÜV halt alles eintragen lassen. Damals war das eigentlich noch nicht so großes Thema nicht.
Okay. War der Rahmen
Und
denn, den du bekommen hast, dann wieder vor 1989? Weil der andere war ja nach 90 und von
genau, also
daher.
mit dem 98er Rahmen wäre das nicht gegangen. Ja.
Ja.
Also ich habe dann den alten Rahmen, weil da habe ich mir auch schon vorher schlau gemacht, dass der eben vor, glaube ich, 86 oder sowas, oder?
89,
Müssen
ja,
die
89.
89 müssen die ungefähr sein, dass man
Ja.
da halt ein paar Eintragungen machen kann. Ja, und dann ab zum TÜV und ja, keine Ahnung, da wir dann für 300 € hast du alles eintragen kriegt. Und dann hat er so 18 PS gehabt und ja, wie es halt ist, ich kann das natürlich nicht so lassen, ich muss halt immer weiterschrauben.
Okay. Hast du damals alleine geschraubt oder hast du dann auch mit den Leuten, die im Bauwagen früher mal mit Roller gefahren sind, da Kontakt
Nee.
gehabt? Ich meine, Landsberg am Lech ist ja auch nicht so weit weg von euch. Habe ich,
Genau,
glaube
wie
ich,
gesagt,
gesehen. Kein
ich habe
Kontakt. Du hast für
gestartet.
dich alleine.
Für mich alleine einfach, ja. Genau. Also ich habe keinen einzigen gehabt bei uns jetzt in der Nähe, also wo ich da zumindest jetzt angefangen habe, da wo ich überhaupt einen Roller gefahren wäre. Also
Und wie hast du
das
dich
war eigentlich eher.
informiert, außer Kataloge? Gab es damals schon YouTube-Videos, wo du geguckt hast, wie
Nee,
du so einen
damals
Motor
noch nicht.
aufbaust? Oder hast du das
Nee.
alles so?
Also damals gab es das eben noch nicht. Also wie gesagt, das war halt hauptsächlich Teilekatalog halt vom SIP und vom Scooter Center. Und daran
Ja.
habe ich mich quasi eigentlich orientiert. Ja.
Und wie hast du
Das
die
war noch ziemlich.
Erfahrungswerte? Hast du dich hingesetzt, hast den Motor auseinandergenommen oder wieder zusammengesetzt und hast alles so zusammengebaut nach gutem Wissen und Gewissen? Oder hast du eine. Ich meine, du hast vorher schon Motoren frisiert, also eine ganz grundlegende, das Prinzip hast du ja schon drin gehabt, aber so ein Vespa-Motor ist ja nochmal ein bisschen anders als wie von der DT. Also ein bisschen.
Ja, genau. Aber also ich habe am Anfang am Getriebe, Kupplung habe ich da am Anfang natürlich noch nichts gemacht. Aber es hat der Zylinder gewechselt worden und dann
Okay.
habe ich noch einen größeren Vergaser drauf gemacht, den 30er Delorto halt. Auch noch immer auf Drehschieber und den Rennauspuff. Also sagen wir, das war es eigentlich so für den
Okay.
Anfang. Also es war noch nicht so. Also der hat, wie gesagt, 18 PS oder sowas hat er damals mal gehabt. Glaube ich, denke ich, das war schon länger her, wo ich da mal auf dem Prüfstand eben war. Im
Okay.
Internet gab es da noch nichts. Ich war da auch noch nicht im GSF oder so. Das kam erst viel später. Und ja, und haben wir den Roller halt zusammengebaut. Und den habe ich dann eigentlich auch gefahren. Also von 2005, glaube ich, bis 2008. Und meine Arbeit halt so für mich halt ganz normal. Also war da eigentlich nirgendwo auf irgendwelche Treffen damals noch.
Okay.
Und dann ist mir halt nochmal ein Roller über den Weg gelaufen. Das war dann schon ein 200er Roller. Und der hatte einen Membraneinlass, hat einen Malossi drauf gehabt, einen Rennauspuff. Und den hat bei mir einer in der Ortschaft verkauft. Und ja, den habe ich dann halt auch wieder frisch gemacht. Der war halt bei mir halt auch schon ewig in der Garage rumgestanden. Und dann ging es eigentlich erst richtig los, also quasi mit Frisieren und so weiter. Dann habe ich mich damals auch im GSF angemeldet, weil ich halt auch Probleme gehabt habe mit dem Vergaser zum Abstimmen.
Ja.
Und das war 2009. Und da habe ich dann damals auch einen Harald kennengelernt. Also ich glaube, die meisten kennen halt unter den Grave Digger, weil der wohnt zufälligerweise in der nächsten Nachbarortschaft. Aber ich habe
Okay.
von dem Kerl noch nie was gehört.
Okay. Ja, über Vespa fahren kommt man mit ganz vielen interessanten Menschen zusammen, die
Das
manchmal vor der
habe ich
Haustür sind.
mittlerweile auch kennengelernt, ja, genau, ja. Und dann hat er mir im GSF eigentlich angeschrieben, das weiß ich bis heute noch. Er hat gar nicht gewusst, dass bei uns in der Gegend so krasse Kisten rumfahren. Und ja, ich soll doch mal vorbeikommen oder Ding und dann stellen wir den Vergaser ein. Und ja, so bin ich halt dann zum Harald gekommen eigentlich. Und genau, und dann ging es halt los. Also, und beim Harald war es halt dann auch so, er hat halt einen Prüfstand, also MMW kennt man ja vielleicht nur. Mittlerweile gibt es ihn ja leider nicht mehr oder macht halt die Firma nicht mehr.
Ja.
Aber MMW man hat halt die ganzen Kupplungen hergestellt, die Membranansauger, die Köpfe, also Zylinderköpfe und so weiter. Und das hat man natürlich auch wieder einen ganzen anderen Schub geben oder ja, vom Harald habe ich halt so viel gelernt, das war ja quasi mein Mentor dann so ungefähr. Und dann ging es halt da los, er hatte auch einen Prüfstand gehabt. Und da hat man dann eigentlich jeden Samstag hat man zu ihm runterfahren können und hat auf dem Prüfstand dann auf können und hat da rumprobieren können.
Okay, learning by
Und
doing.
das war natürlich Fluch und Segen zugleich, weil ich halt da sowieso wissbegierig war und alles ausprobieren wollte, war ich natürlich fast jeden Samstag dann bei ihm eben unten gestanden.
Okay.
Genau, und ja, Harald war halt auch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, auch der T5 Rainer, sagt er ja wahrscheinlich auch was, der ist ja
Ja,
auch leider schon
leider
verstorben.
verstorben, ja.
Genau, und ja, mit dem habe ich auch immer ewig viel Zeit am Prüfstand verbracht, weil er hat ja auch mit seinen Lambretta-Motoren umeinander probiert und entwickelt und ich kam halt immer mit meinem PX-Motor halt um die Ecke.
Da warst du aber noch nicht mit familiär gebunden. Da hattest du noch mehr Zeit, oder?
Ja, doch, also ja, ich bin, glaube ich, ein ziemlich, boah, wie soll ich sagen, bodenständiger Mensch. Also ich habe zum Beispiel noch nie irgendwie einen Roller verkauft, ich habe noch nie ein Auto verkauft, ich habe immer eigentlich alles zusammengefahren, bis halt entweder es kaputt war oder ich habe es immer noch.
Okay.
Und ich habe auch meine Frau kennengelernt mit 16 und bin eigentlich seit 16 bin mit meiner Frau zusammen. Also das ist zum Beispiel auch sowas. Also ich bin da ziemlich bodenständig oder ziemlich.
Ja, das ist ja nicht verkehrt. Es ist ja auch was Schönes. Ne? Ich kenn das auch. Also ich bin mit meiner besseren Hälfte nicht, seit ich 16 bin, zusammen, aber wir haben nächstes Jahr 35-Jähriges. Also von daher.
Na, schon nicht schlecht, ja.
Ja.
Wenn es passt, dann passt.
Ja, vor allem, wenn man Freiheiten auch bekommt, also bestimmte Sachen, ne? Also wie das Thema, ne? Ich kenne ja auch ganz viele, die irgendwann eben viel gemacht haben, auch mit, sei es Vespa oder andere Sachen, dann kommt die Familie oder so und dann, es kostet natürlich zu Recht auch Zeit und dann manches hört dann erstmal eine Zeit lang auf und erst später, wenn die Kinder größer sind, kommen sie halt wieder zurück, weil sie dann wieder mehr Freiheiten oder Luft oder Zeit haben, ne? Das ist ja die Klasse. Ich würde mal gerne zwei Sachen noch nachhaken, die du am Anfang erzählt hast. Ich kenne das mit dem Frisieren auch. Bei uns sind damals einige dann hops gegangen, auf allem mit der Prima 5 und 5S, weil sie es mit dem Tuning übertrieben haben. Die haben dann Probleme gehabt mit der Polizei. War das bei euch? Wie streng waren die bei euch damals? Haben die bei euch kontrolliert? Da gab es ja teilweise mal Führerscheinsperren oder sowas. Und das andere ist, muss ich kurz überlegen, erstmal das, vielleicht fällt mir das andere wieder ein.
Also ich weiß damals noch, aber also wo ich jetzt 16, 17, 18 war, wo man halt, also wie gesagt, ich bin ja die T damals gefahren und die anderen sind halt teilweise Roller gefahren. Und da weiß ich jetzt schon noch Geschichten, dass der Polizist, da gab es ja einen ganzen berühmten in Augsburg oben, mir fällt jetzt aber der Name nochmal ein, aber der war halt mit dem Scooter-Center-Katalog, hat er immer in seinem Streifenwagen
Okay.
drin gehabt. Der, wenn die halt aufgehalten hat, der hat halt genau gewusst, was du da verbaut hast. Und der hat halt da rausgezogen dann.
Aber
Aber
der ist nicht selber Vespa auch gefahren, oder?
ich glaube nicht, aber wie gesagt, ich kenne das bloß so von Geschichten halt quasi her. Also mich
Okay.
selber haben sie eigentlich nie aufgehalten. Ich muss aber immer sagen, gut, meine DT habe ich auch aufgemacht, da war natürlich jetzt nichts eintragen. Aber damals halt, wie gesagt, da war ja dann 23, da war ja halt ein bisschen vernünftiger und habe eigentlich alles gleich mal eintragen lassen. Also ich
Ja.
habe eigentlich noch nie Probleme gehabt, mit der Polizei oder sonstiges,
Ja.
ja.
Also ich fahre jetzt ja auch seit 2005 Roller und ich bin auch noch nie, nicht einmal angehalten worden. Ich fahre aber fast überwiegend über Original bis auf eine. Die ist halt auch Baujahr 93. Das ist halt doof.
Okay, ja gut, dann. Ja, ich
Aber
sag mal, wenn man sie jetzt nicht in der Ortschaft oder in der Stadt aufführt wie offene Hose,
ja.
Dann hat man da eigentlich auch kein Problem nicht. Und wenn der Roller jetzt nicht wirklich total saulaut ist, dann juckt
Muss
es
man sich nicht
normalerweise
wundern.
auch kein
Ja, muss man sich nicht
Problem.
wundern. Du hast erzählt, du hast dich total
Genau.
reingearbeitet an Sachen. War so ein bisschen Mentor. Aber was du jetzt machst und wo du halt, ich habe es in Kalka gesehen, da gab es ja irgendwie drei Preise für Sachen, die du da gemacht hast auch. Wie kommt man dann dazu, selber Auspuffanlagen aufzubauen, zu optimieren? Hast du auch einen beruflichen Kontext dazu? Also kommst du aus dem Bereich, dass du ein gewisses Fachwissen hast, die Sachen zu machen? Oder wie kommt man dazu? Sitzt man da und sagt, der Scorpion ist mir einfach zu laut und er hat nicht die Leistung, jetzt baue ich mal selber, mache ich mal Segmente und baue mir da selber was auf? Also wie kommt man dazu?
Ja gut, also zum beruflichen Hintergrund, ich habe schon Industriemechaniker gelernt, habe aber nie darin gearbeitet. Also ich bin eigentlich Baustoffprüfer oder jetzt bin ich ja halt quasi Laborleiter in so einem Baustofflabor. Also so habe ich dementsprechend beruflich eigentlich gar nichts damit zu tun.
Ja, man kann mit Metallen was zu tun haben und Aluminium, wenn man mal Sachen prüfen, was
Ja gut.
Festigkeit so, aber nicht
Genau,
im
also
klassischen.
Industriemechaniker habe ich gelernt, also ich kann drehen, fräsen, ein bisschen schweißen und so weiter. Also ein bisschen Grundkenntnisse habe ich natürlich schon gehabt, weil es mich ja damals auch interessiert hat. Ich war ja schon mal irgendwie praktisch Schrauber und ja, wie gesagt, ich konnte noch nie was irgendwie legal lassen, egal, also legal, original lassen,
Ja.
auch meine Autos nicht. Ja, und zu der ganzen Entwicklung dann von dem war es natürlich dann so, ich war ja dann auch im GSF und ich konnte beim Harald auf dem Prüfstand auf und dann liest man halt im GSF und schreibt und probiert da halt ziemlich viel aus, weil ja, wie es halt so ist, im GSF, da haben halt auch manche irgendwelche ja, Ideen, Meinungen, die wo man vielleicht selber auch ein bisschen anders erfahren hat und ich habe halt da auch ziemlich viel probiert halt, ob das wirklich tatsächlich so ist. Und natürlich halt auch probiert, ja, das könntest du jetzt vielleicht auch so und so machen. Und der hat die Idee, was weiß ich. drei verschiedene, ich war ja beim Harald dann fast jeden Samstag unten. Ich habe drei verschiedene Membranen ausprobiert. Ich habe einen Vergaser umgeschnallt. Ich habe den Zylinder rauf und runter gefetzt wie ein Wilder. Ich habe öfter Auspuffanlagen gewechselt wie Unterhosen. Also ich habe dann wirklich alles durchgespielt vom Fräsen und da habe ich ja so viel Erfahrung gemacht. Also es waren ja insgesamt, glaube ich, irgendwie 3600 Prüfstandsläufe, was ich beim Harald unten mal gemacht habe. Also ich habe da alles durchexerziert, was es halt da irgendwie zum Machen gibt. Und unter anderem eben auch Auspuffanlagen. Und zwar am Anfang hatte ich ja eigentlich nie gedacht, dass ein Auspuff so dermaßen einen Einfluss auf die Charakteristik hat von einem Motor. Ich hatte gedacht, okay, so 50 machen Steuerzeiten, Vergaser und Ding und vielleicht nur 50% der Auspuff. Aber in Wirklichkeit ist es ja wirklich, dass fast 80% eigentlich der Auspuff macht und der Rest das andere Setup. Und dann ging es natürlich los. Dann haben wir vom Freundeskreis ein paar Auspuffanlagen ausgeliehen, also von Pipe Design, Charger, S&S, New Line, ja, Zip Performance Auspuff, dann DSE und noch ein paar andere. Und dann bin ich immer fleißig wieder zum Harald runtergefahren und habe die alle dann getestet und war eigentlich erschrocken, wie krass das doch die Bandbreite ist zwischen einem Boxauspuff, einem Tourenauspuff oder einem totalen Racingauspuff. Und das fand ich natürlich interessant, aber ich wollte mir jetzt natürlich für meine Kiste nicht irgendwie fünf Auspuffanlagen daheim hinlegen, da habe ich kein Geld nicht dazu gehabt, weil ja, dann liegen drei oder vier rum und eine kann ich nur fahren und da liegen dann 1000 Euro irgendwie eben rum. Also habe ich mir halt die ausgeliehen und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, ich vermisse jetzt mal alle Anlagen. Also wie lang ist der gerade Krümmer, wie geht der Diffusor auf, wie lang ist denn der ganze Auspuff, wie ist der Gegenkonus und wie spielt sich das dann alles so zusammen? Und ja, so ein Zweitakter ist halt einfach so ein, ja, ich sage, so ein Schwingungsmotor und reagiert halt echt empfindlich auf so kleinere Sachen, wo man eigentlich gar nicht so meinen würde. Also besonders im Auspuffbau ist das schon ziemlich krass. Ja, wie man das dann dahin tricksen kann, wie man halt seine Charakteristik haben will. Und schlussendlich wollte ich halt dann für mich einen Auspuff bauen, das weiß ich noch. Wir haben einen MAR halt gehabt mit einem 35er Vergaser, Membran natürlich. Und ich wollte mit dem MAR, mit dem Malossi, wollte 40 PS schaffen. Da gab es natürlich Auspuffanlagen, also die Sibylle vom Falk R oder sowas. Da hat man die 40 PS knackt, aber die haben meistens untenrum so ein brutales Resoloch gehabt und nicht viel Vorresoleistung. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Das 40 PS war Ziel, aber trotzdem so maximal viel Leistung aus dem Keller rauszubringen,
Ja.
damit der halt nur schön fahrbar ist.
Ja, und also ein schönes Band, einfach gleichmäßigen Verlauf, so
Genau,
das
ja.
Beste aus zwei Welten zusammenzubringen.
Ja, irgendwie schon. Also mir war schon klar, wenn du Spitzenleistung willst, dann wird der Band halt ein bisschen schmäler.
Ja.
Aber ich wollte trotzdem halt schauen, wie gesagt, dass der von unten, wenn ich aus der Ortschaft rausfahre oder einen Berg hochfahre, dass der nicht komplett verhungert, wie bei manchen anderen
Ja.
Auspuffanlagen. Und ja gut, dann habe ich mir da halt ewig reingefuchst, habe Tabellen gemacht, habe die ganzen Auspuffanlagen ausgemessen und habe halt dann angefangen, da Prototypen zu bauen. Und ja, beim ersten klappt es natürlich nie. Also, aber da habe ich auch andere Auspuffhersteller gefragt, wie die das denn so machen. Die haben halt auch gesagt, ja, mal berechnen kann ich viel. Aber im Prinzip hilft eigentlich nur dann schlussendlich, das in der Praxis ja halt quasi auszuprobieren.
Ja.
Weil
Ganz
wie praktisch.
kurze Frage zwischendurch. Du hast ja gesagt, du hast ja dir die Auspuffanlagen geliehen. Jetzt ist es so, man sieht einen Auspuff von außen. Das ist das eine. Ein Auspuff hat ja auch ein Innenleben. Und das Innenleben hat wahrscheinlich genauso einen großen Einfluss darauf, wie das Ganze funktioniert. Du kannst ja nicht die Auspuffanlagen, die du dir geliehen hast, mal nehmen und eben mal aufflexen und zu gucken und zu schauen, wie es innen drin aussieht.
Ja
Wie
gut,
bist
aber
du?
innen ist ja nichts drin.
Ist da gar nichts drin? Also
Da ist
es
gar
gibt
nichts
doch einen
drin.
Auspuff von dir gesehen, auch einen Prototypen, der hat hin wie so eine, das sieht aus wie so eine, aus dem Gewehr heraus, da steht, glaube ich, auch irgendwas. Sind da keine Bleche drin? Wie gesagt, ich bin mit dem
Nee,
Thema
nee.
auch
Ach
nicht drin.
so. Ja, okay. Ja, das ist, ja, Auspuffthema ist ein bisschen schwierig zum Erklären, ja. Ich habe dazu auch eine ganze Videoreihe quasi gemacht. Also ich glaube, das hat noch niemand so genau erklärt wie ich. Also zumindest nicht auf YouTube oder so. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, aber in dem Auspuff selber ist eigentlich nichts drin. Ich habe natürlich schon mal welche gemacht, die wohl leise sind, so wie die S&S-Anlagen. Da gibt es also Silent-Plus-Anlagen und die sind mit Innendämmung.
Ja.
Da ist in dem Auspuff hinten im Gegenkonus ist nochmal Dämmmaterial drin. Das dient
Okay.
auch.
Jetzt ist ja das eine, du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, du kannst ein bisschen schweißen, hast du gesagt. Auf den Bildern habe ich gesehen, es sind ja einige Auspuffanlagen mittlerweile auch, glaube ich, entstanden, nachdem du die ganzen Prototypen gemacht hast. Machst du das denn selber? Also wie berechnest du dann die Segmente von so einem besonderen Auspuff hinten raus? Wer formt die? Wer schweißt die? Machst du das in deiner Heimwerkstatt, in der Firma, die du jetzt hast, oder?
Ja, also bei mir ist so, ich mache eigentlich immer alles selber. Also ja, bei den Auspuffanlagen ist es eigentlich auch nicht anders. Da, also wie gesagt, ich habe mir dann Tabellen gemacht mit den ganzen Auspuffanlagen und habe anhand von denen mir das Layout dann ein bisschen zurechtgelegt, habe die dann halt ausprobiert und wenn die halt gut waren, dann habe ich mir die halt auch dann verlegt. Also das heißt quasi, ich habe mir das eigentlich auf dem Block ganz klassisch mit Bleistift und Lineal alles aufgezeichnet, wie welcher Winkel, wo der hingehen muss, wie viele Segmente, damit ich da einen Bogen hinbringe. Natürlich war das am Anfang eine totale Katastrophe, bis man sich halt da reinfuchst. Das ist halt mit allem so.
Ja.
Der Anfang ist immer schwierig. Und ich habe das aber eigentlich alles relativ rudimentär halt quasi gemacht, also ohne viel, also kein Programm oder sowas. Gut für die Konen. Für die einzelnen Segmente braucht man dann schon ein Programm. Die kriegt man dann, die druckt man sich dann halt auf Papier und die Papierschablonen nimmt man sie dann, tut es aufs Blech und schneidet es halt mit der Hand aus und genau, rollt die, biegt die und ja, heftet das Ganze zusammen und verschweißt das dann schlussendlich.
Das heißt, du hast
Am Anfang.
bei dir alle Möglichkeiten, selber in der Garage das aufzubauen.
Ja, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, zwei. Ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also einmal beim Harald, der Prüfstand.
Ja.
Und natürlich, und ich habe einmal einen Schweißapparat geschenkt gekriegt
Okay.
von Harald. Und somit hatte er quasi die Möglichkeit, Auspuffanlagen zu machen.
Ja.
Und so bin ich halt dazu gekommen. Und jetzt später habe ich mir dann auch ein Wickgerät dann gekauft, damit man das halt, da gibt es halt verschiedene Schweiß. Ja, einmal kann man es halt mit Max schweißen und dann mit Wick, aber mit Wick wird es halt nicht schöner. Also so kennt man es halt von den normalen Auspuffanlagen.
Ja.
Aber das habe ich dann mit mir alles im Keller halt dann quasi gemacht. Und das war eigentlich dann, 2016 hat es angefangen und dann kam mir natürlich, also wie gesagt, da ich halt dann den einen Auspuff da so baut habe, das war von mir halt die Racing Resi. Und der wirklich gut funktioniert hat, kam halt im GSF dann halt auch, ja, er braucht auch so einen Auspuff und ich will auch einen haben und ich
Das
auch und ich
kenne
auch und ich auch.
ich. Ja.
Und dann ging es halt los, dann war es eigentlich schon so viel, dass ich dann eigentlich eine Firma aufgründen habe müssen, weil das konnte ich nicht alles irgendwie privat verkaufen,
Ja.
irgendwann zu viel und 2017 habe ich dann halt die Firma gegründet, also mit Porsche Performance.
Ja. Weißt du noch, wie lange du an deinem ersten Prototypen getüftelt hast, an Zeit? Also wie viel Vorbereitung und das Zusammenschweiß und wie lange haben dann die ersten Resi-Boxen gedauert? Wie lange hast du dann gesessen, um eine Resi-Box, die im GSF angefordert war, aufzubauen?
Boah, ja, ich muss schon sagen, am Anfang wollte ich ja gar nichts verkaufen. Das war mir eher zuwider, weil qualitätsmäßig, sage ich auch immer noch, bin ich halt eigentlich so Hinterhof-Schweißer.
Ja.
Aber ja, scheiße, wie war die Frage gleich nochmal?
Wie lange, weißt du noch ungefähr, wie
Also
lange
wie
du von
lange?
den
Ja,
ersten
genau.
Prototypen gebraucht hast und wie lange dann die ersten zwei, drei Boxen gebraucht hat? Ich kenne dieses Thema ja auch, ne? Wir haben ja diese Taschen und ich kenne auch andere Leute. Das ist halt immer so, wenn man alles alleine macht, das ist total cool. Man ist eigentlich relativ schnell, weil man sich mit sich selber abstimmen muss. Man weiß auch, was
Genau.
man braucht, als wenn man das anderen Leuten erklärt und die Qualität halten muss. Allerdings macht man das alles selber und es dauert dann halt auch, ne? Das Ausdrucken, das Ausschneiden, das Formen, das Schweißen, das Verschicken. Dann würde ich jetzt mal sagen, wie lang, 2 Tage für einen Auspuff, ein Tag, 5 Tage?
Ja, jetzt mal gesagt, so 1,5 Tage hat, bis man sich das ausgerechnet hat, bis man es verlegt hat, dann quasi auf dem Papier, bis man dann, ja, die Bleche dann zusammen hat und so weiter. Also das Verlegen ist eigentlich das Allerschlimmste, sage ich jetzt mal, an so einem
Ja.
Auspuffbau. Wenn man da keine Ahnung hat, da fummelt man halt ewig umeinander.
Ja.
Halt manche Segmente muss man dann drei, viermal machen oder hier dann doch nochmal abschneiden. Und das ist echt, ja, nicht ganz so easy.
Ja, was hat die Resi-Box denn gekostet, die ersten, die du im GSF verkauft hast?
Ich glaube 300 Euro oder sowas. Also
Okay.
die Resonanzauspuffanlagen, die
Ja.
Resi, ja.
Wenn du sagst, anderthalb Tage sind 18 Stunden, ja, das geht sogar noch vom Stundensatz so ein bisschen. Da ist aber das Material nicht drin, weil 300 Euro Verkauf heißt ja nur 300 Euro Einnahmen, aber das Blech kostet ja auch irgendwie 2,50 Euro und das WIG-Schweißgerät muss sich amortisieren und das, was man dafür braucht, Strom, tralala, kommt ja auch noch irgendwie hinzu. Ne? Das ist ja mal,
Genau.
mir geht es so ein bisschen darum, das versuche ich auch immer, alle Leute, die, egal ob das jetzt in der Vespa-Szene ist, aber die Bock haben, geilen Scheiß zu produzieren, machen das ja, wie du auch nebenher. Und das heißt, das kostet eine Menge Zeit, das kostet eine Menge Engagement und das, was unterm Strich übrig bleibt, ne? Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass jemand sagt, oh, 300 Euro für einen Auspuff, das ist mir jetzt aber ein bisschen viel, ne? Und dann die vergessen dann gerne mal, was da eigentlich alles da dran hängt. Also was bedeutet das? Also das Wissen, das Bauen, das Tralala, die Zeit. Und einfach nochmal zu zeigen, nehmt doch mal den Respekt, wenn Leute Bock haben, Sachen zu machen, wie du oder wie andere auch, oder ob das Crazy Monkey Development ist oder CTP, mit dem du auch Kontakt hast, was das bedeutet, dass die Leute das einfach mehr schätzen lernen, dass Zeit, Geld und sowas einfach einfließt von Leuten, die das
Gut,
nebenher machen.
das muss man schon auch sagen. Also, das vergessen wirklich ziemlich viele Leute. Also, man muss ja mal rechnen, ja, wie viel Zeit, dass ich in die Entwicklung reingesteckt habe, wie viele Testläufe, dass ich vorher schon gemacht habe mit allen anderen Auspuffanlagen, die vermessen.
Ja.
Da wieder dann irgendwie 5 bis 10 Prototypen bauen, bis du dann sowas hast, was da eigentlich passt. Also, wenn man denkt, was man da Geld, also ich nehme ja im Prinzip kein Geld nicht in die Hand, aber halt Zeit
Ja.
ohne Ende. So, dann, wenn ich jetzt eine Auspuffanlage baue, dann bin ich natürlich deutlich schneller, weil jetzt habe ich so ein kleines Lager, greift da ins Regal. Ich habe schon alle meine Laserteile, meine Blechteile, meine Silent-Gummis. Das liegt bei mir halt jetzt schon alles irgendwie fertig hier. Habe ich natürlich auch schon vorbereitet und dann brutzelt die so ein Auspuff relativ schnell zusammen. Aber dann kommt noch dazu, ich muss die Teile ja bestellen, ich muss die Zeichnungen machen. Genau, dann habe ich ja eine Werkstatt. Gut, ich muss jetzt keine Miete nicht zahlen, aber ich müsste Miete zahlen. Dann hat man die ganzen Gerätschaften, wo man ja dann anschaffen muss, wie du schon gesagt hast, Schweißapparat und so weiter. Dann brauche ich ja ein kleines Lager. Dann nicht zu vergessen, der Kundenkontakt. Das ist eigentlich das Allerschlimmste.
Also im
Das
positiven wie im
nachher.
negativen Sinne, ne? Also ich habe ja den 43er habe ich ja mit Stefan Kloth gemacht, der von McCloud. Und er sagt halt auch, ne, er ist total hilfsbereit. Ne? Das sind wir ja alle. Wir geben auch Rede und Antwort. Aber du kannst halt nicht jedem 5 Stunden oder 10 Stunden irgendwie alles erklären und alles machen. Das funktioniert
Genau, ja.
einfach nicht. Das bezahlt dir keiner.
Ja, so ist es. Ich meine, es gibt natürlich welche, die rufen halt an, die wissen auch genau, was sie wollen, die bestellen dann und dann ist es fertig. Das sind 2 E-Mails, gehen da hin und her und gut ist es. Aber ich kann da halt, also die meisten sind dann eher schon so 5 E-Mails und manche, da schreibst du halt dann auch 20, 30 mal hin und
Ja,
her. Und
ja.
manche wollen auch von dir mal die Welt erklärt haben oder sowas. Da wollen wir dann auch denken, ja, du, jetzt ist langsam Schluss. Kann dann nicht jetzt von das ganze Setup jetzt mit dir durchspielen und was du alles kaufen sollst und welche Getriebeübersetzung und was weiß ich was alles. Ich helfe ja gerne, aber
Ja.
irgendwann ist dann auch mal gut, ja.
Ich habe gestern gesehen, eben weil ich gesehen habe, dass du mit CTP auch Sachen machst. Bei CTP kam ja gestern noch da so ein Vergaser-Workshop. Ich glaube, das kannst du nur machen, wo du dann auch irgendwie sagst, ich mache jetzt einen Auspuff-Workshop und jeder bezahlt irgendwie 800 Euro plus Material und dann können die Leute selber ein bisschen unter Anleitung mal gucken, wie das ist und dann sich irgendwie Geld zu generieren, weil Wissenweitergabe ist schön, aber es muss sich in irgendeiner Form amortisieren und nicht nur
Ja,
durch den
genau.
Verkauf von Teilen. Du hast gesagt Laserteile, das heißt, mittlerweile ist es so, dass du auch jemanden hast, der dir die Sachen lasert oder hast du jetzt dir auch einen Laser hingestellt und laserst selber die Sachen? Und wenn ja,
Nee, das.
Wie bist du mit dem richtigen Finden des richtigen Bleches? Also ist ja wahrscheinlich auch eine Frage der Materialstärke. Ich habe selber mal Mittelformatplatten stapeln dürfen von Edelstahlplatten. 2 Millimeter ist halt einfach anders zu bearbeiten als 0,75 hat
Oh
natürlich
ja.
auch mal was das Thema Haltbarkeit, ne? Wie
Genau,
bist du
ja.
da? Wie bist du damit umgegangen? Hast du andere Auspuffe vermessen? Hast dich daran orientiert? Und wie findet man den richtigen Hersteller? Also kaufst du dir die Mittelformatplatten und oder lässt es nur noch
Nee.
produzieren?
Also die Laserteile, die lasse ich jetzt natürlich halt machen. Also da habe ich ja gute Connections und der macht mir das ja relativ flott. Und das haut eigentlich ganz gut hin. Zum Blech selber, ich nehme da, das ist DC01, das ist halt so ein, ja, sagen wir, relativ weiches Blech, das nimmt man halt auch zum Tiefziehen her, das kann man halt gut bearbeiten, gut biegen. Also ist beispielsweise ein Edelstahlauspuff, ein Edelstahl an sich selber ist halt viel steifer, also da brauchst du zum Biegen, sage ich mal, fast die doppelte Kraft. Ich selber mache alle meine Anlagen aus 1,5 mm Blech, weil die halt einfach, ja, ich sag mal, je schwerer oder ja, wie dicker das Material ist, desto besser ist halt auch fürs Geräusch und natürlich reifen die halt auch nicht so schnell. Also zum Beispiel Edelstahl ist zum Beispiel auch spröder wie Stahl. Deswegen mache ich eigentlich nur Stahl-Auspuffanlagen, weil ich sage, das hält halt einfach. Und aus 1,5 mm Blech ist das halt super. Und da habt ihr halt gute Erfahrungen gemacht. Und ja, das zum einen, das wollte ich vielleicht auch noch erzählen, das Gute ist halt bei mir, vielleicht im Vergleich zu anderen Shops oder die, wo halt Auspuffanlagen herstellen, ich mache ja nur immer so Kleinserien. Also am Anfang habe ich halt immer, was weiß ich, vielleicht 5 Stück gemacht. Dann habe ich aber wieder was gesehen, entweder ich habe wieder auf dem Prüfstand was ausprobiert, habe dann gesehen, okay, ich mache den Krümmer vielleicht doch nochmal ein bisschen anders, dann kriege ich unten nochmal ein bisschen mehr Leistung aus. So, dann habe ich die nächsten 5 Stück gemacht. Dann habe ich, ja, okay, jetzt können wir die Halterung nochmal ein bisschen besser machen, weil ich habe jetzt welche, keine Ahnung, da ist mal was gerissen oder sowas oder andere Gurken. Also die nächsten 10 Stück wieder anders gemacht. Also ich habe ja dann immer kontinuierlich mich verbessern können und bis zu dem Punkt, wo ich halt heute bin, wo ich jetzt eigentlich echt sage, okay, das hat jetzt alles Hand und Fuß und das hält jetzt eigentlich auch. Also, und von der Charakteristik vom Auspuff her konnte ich halt auch immer noch mal ein bisschen nachbessern. Also, da möchte ich halt sagen, also, ich weiß nicht, zum Beispiel die Anlagen von mir, Kurvenfreiheit. Also, ich kenne Kumpels, die haben früher mal Probleme gehabt, dass die halt irgendwo, wenn wir die Serpentinen irgendwo rumgefahren sind, dass die da mit einem Auspuff angestanden sind. Aber das Thema ist ja quasi jetzt eigentlich komplett vorbei. Also, sowas. Es ist jetzt tipptopp, da gibt es jetzt keine Probleme mehr.
Dazu zwei Fragen. Wie viele verschiedene Auspufftypen hast du denn momentan außer der Resi-Box? Erstmal das. Und die nächste Frage muss ich gleich nochmal formulieren.
Okay, also wir haben eine Box eigentlich. Also, ja, okay. Warte mal. Ja, das ist eigentlich die Resi-Box. Die habe ich damals auch 2017, eigentlich hat die Entwicklung so angefangen und ist halt auch immer kontinuierlich verbessert worden. Dann habe ich noch die Super Silent Resi Box. Das ist vom Layout her genau das gleiche, aber es gibt halt keine leisere Auspuffanlage wie die. Also nirgends. Also da habe ich auch rumgetüftelt. Ich glaube, da habe ich, glaube ich, 2 Jahre rumgetüftelt, bis ich da das so hinbracht habe, dass das halt auch von der Geräuschentwicklung und trotzdem leise und Leistung, das war ja immer so der heilige Gral
Ist
und
es
die
auch.
erfüllt es halt jetzt eigentlich,
Ja.
ja.
Das kann ich
Und
verstehen. Ich habe eine Polini-Box und wir hatten dieses Thema vor kurzem jetzt auch noch mal. Was ist laut und was ist leise? Und ich glaube, beim Scooter Center war jetzt irgendwie Michael Zinn mit seiner Tochter und die haben ja auch verschiedene Auspuffanlagen mit einem BGM getestet und so gucken, wie das irgendwie ist. Und so eine Reso-Tüte irgendwie ist halt einfach, finde ich, unangenehm laut.
ja, nee, muss aber nicht. Also.
Nee, muss nicht. Aber meistens ist sie das noch
Genau,
aus den
ja.
90ern, hätte ich jetzt gesagt.
Genau.
Die Frage, die ich
Aber.
stellen wollte, ist, ich glaube, die Resi-Box, du hast ja vorhin gesagt, also ab einer gewissen Stärke kann man bestimmte Sachen tiefziehen oder eben pressen. Habe ich das richtig gesehen, dass die Box auch eben nicht nur geschweißt, sondern auch gepresst ist, also die Form so ähnlich wie bei den normalen Boxen? Und wie hast du das bewerkstelligt?
Ja gut, also bei der Resi-Box, da habe ich mir dann mal, also die habe ich vorher auf Segmentbauweise gemacht und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt so viel von denen, ich versuche mir irgendwie so eine Tiefziehform zum Bauen. Erstens mal bauen zum Lassen eigentlich, war ich zum Beispiel auch beim Harald unten, beim Gravedigger und so und haben wir das mit durchgespielt, aber das wäre halt zu kostenintensiv geworden. Also da wären wir irgendwo bei 7.000 Euro gelandet, da vernünftige Formen herzustellen. Und ich habe mir die halt dann selber gebaut.
Haben wir das so eine, also ich habe ein bisschen rumgespielt natürlich am Anfang, was man da halt hernehmen kann, was funktioniert, was nicht. Schlussendlich ist es, ja, habe ich mir eine Box gebaut mit Positiv- und Negativteile. Brauchst natürlich dann halt, das waren dann 4 Stück, also Unterteil, Oberteil und nochmal zweimal aufteilt, den ganzen Diffusor. Und habe dann 4 so Boxen gebaut, habe das ganz kleingliedrig mit so Segmenten gebaut und dann eine, ja, ich sag mal, so einen Blechkasten rum gebaut. Und im Blechkasten habe ich dann mit, das nennt sie Ultra High Performance Concrete. Das ist
Okay.
halt von mir, von der Arbeit. Das ist so ein ultra hochfester Beton. Also Stahl hat eine Druckfestigkeit von 360 sowas und der Beton hat 240. Und das ist schon sehr, sehr hart. Also normaler Beton hat vielleicht so um die 40. Wie gesagt,
Ja.
der hat 240 gehabt.
Ja.
Und mit dem Ganzen habe ich das dann ausgossen und konnte dann so halt die Formen dann halt herstellen. Ansonsten hätte ich das halt aus dem Vollmaterial, also aus dem Stahlblock irgendwie rausfräsen müssen.
Das ist ja extrem viel Material. Aber wie hast du den Druck aufgebaut? Mit was?
Ja, da habe ich mir dann ja, in der Arbeit ein paar Stahlträger aus dem Schrottcontainer rausgesucht, habe mir da von, ja, nicht Temu, aber so ein, von, ja, von irgend so einem Billigladen halt so einen Hydraulikzylinder dann gekauft, so eine Pumpe dazu und habe mir dann halt selber so eine Presse gebaut,
Okay.
wo ich halt dann meine Tiefziehbleche da reinschmeißen kann.
Gibt es da ein Foto von?
Ja, gibt's schon, ja.
Das ist so, ich frage, also ich kenne Tiefziehen aus dem Acrylglasbereich beziehungsweise aus dem Kunststoffbereich mit Negativ und Stempel und sowas. Es arbeitet ein bisschen anders. Und ich war 2, 3 Mal im Presswerk hier von Volkswagen Nutzfahrzeuge und ich weiß, wie die Pressen funktionieren. Die sind ja deutlich ein bisschen größer. Deswegen finde
Ja,
ich das so
ja.
total interessant, wie man sich dann selber sowas baut. Klar, wenn man das Glück hat, dann auch mit den richtigen oder aus dem eigenen Umfeld bestimmte Sachen zu erkennen und sie dafür zu nutzen, ist das schon großartig. Aber sich selber was zu bauen, finde ich, also schon mal das Chapeau, macht, glaube ich, auch nicht jeder. Und das vergessen dann auch wieder ganz viele, was das bedeutet, wenn man sich mit so Sachen auseinandersetzt.
Ja,
Wie
das hat
viel?
natürlich auch einen Haufen Zeit gefressen, also die
Ja.
Tiefziehform zum Bauen. Und ich habe mir halt ausgerechnet, nach der Zeit, was ich mir spare und so weiter, da muss ich mindestens 100 Auspuffanlagen bauen oder 100, also 100 Mal so einen Diffusor pressen, damit es rentiert.
Und die halten auch so lange. Ich weiß es aus anderen Bereichen, dass so Sachen irgendwie nach einer gewissen Stückzahl sind die einfach durch. Da muss man
Ja,
sie wieder.
leider. Also leider ist es auch so, ich glaube, ich habe 150, knappe 200, glaube ich, habe ich gemacht mit dem Pressen. Die Pressform funktioniert auch noch, aber halt nicht mehr so gut.
Ist etwas unsauber,
Deswegen
ne?
muss ich jetzt leider sagen, habe ich das Ding jetzt wieder, ja, benutze jetzt nicht mehr und bin jetzt wieder auf die Segmentbauweise umgestiegen.
Okay, weil du dir die Arbeit nicht nochmal machen willst, alles neu zu gießen und neue Formen dir
Ja, genau, wie
zurechtzulegen.
gesagt, das war halt eine Mordsaktion, ja.
Ja. Aber du arbeitest nebenher ganz normal auch noch die 40 Stunden als Baustoff, im
Nee,
Baustoffbereich.
das würde ich nicht mehr schaffen. Also ich habe jetzt eine 4-Tage-Woche, ich habe am Freitag frei.
Okay.
Genau, aber nichtsdestotrotz, also das ist schon so, ich mache im Jahr 100 Auspuffanlagen oder eigentlich mehr. Macht das jetzt auch schon seit 9 Jahren jetzt dann, ja genau. Kann man sich mal ausrechnen. Und ja, wann mache ich das? Das fragen mich auch noch die Leute zwischen meinen anderen Projekten, weil ich mache ja auch noch Custom-Roller und irgendeinen anderen verrückten Motorscheiß.
Ja.
Ich habe seit Weil wir vorher mal wegen Familie geredet haben, ich habe es mit meiner Frau, also muss ich ja Danke sagen, dass die das überhaupt so mitmacht. Also die ist natürlich nicht immer begeistert oder sagen wir mal eigentlich, die ist nie begeistert, was das Vespa-Thema angeht. Sie hasst Vespa und auch das ganze Gedöns außenrum, aber das hilft ja nichts. Sie muss ja
Man muss
damit
auch
trotzdem
Freiheiten gönnen, das ist
klarkommen.
halt einfach so.
Aber wir haben uns halt so geeinigt, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt am Montag abends, wenn mein Kleiner, der ist jetzt 8 Jahre alt, wenn der halt ins Bett geht, dann gehe ich halt runter in den Keller. Und wie gesagt, das mache ich jetzt eigentlich schon seit fast 10 Jahren. Und mache halt dann von 7 Uhr bis um 12 Uhr nochmal Auspuffanlagen. In der Früh stehe ich wieder auf, um 6 Uhr bin ich in der Arbeit.
Und arbeite halt dann auch nochmal 8 Stunden. Also das ist nicht ohne. Aber wie gesagt, das mache ich schon seit 10 Jahren. Aber ich langsam merke ich auch, dass ich älter werde. Also so ganz leicht stecke ich es auch nochmal weg.
Ja, wobei ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, weil bei mir ist es ähnlich, aber es ist halt, es macht halt auch einfach viel Spaß. Es ist ja nicht nur so, dass es natürlich kostet es Kraft, aber es macht auch total viel Spaß, wenn man weiß,
Aber
dass man.
mittlerweile ist es eigentlich nur noch, also Auspuffthema ist eigentlich Arbeit. Genau, also das macht jetzt nur mal so viel Spaß. Gut, zwischendrin muss ich mal ein paar Sachen machen, die wo für mich sind. Oder ich mache mal zwischendrin einen Auspuff, der wo für mich ist, weil da habe ich dann Bock drauf. Ich will natürlich immer wieder was probieren, das lässt mich halt einfach nicht los, ja.
Ja.
Aber die Auspuffanlagenbauerei selber, das ist jetzt für mich mittlerweile Arbeit. Also das hat nichts mehr mit Spaß zu tun.
Ja, das kann ich. Dieses Thema hatte ich irgendwann mal mit Kevin, als er den Motorständer gebaut hat und sein Kumpel irgendwie, der das nebenher gemacht hat, hat da keinen Bock mehr zu. Dann haben sie das Ding halt, das Patent oder die Möglichkeiten einfach ans Scooter Center gegeben und die produzieren das einfach weiter, weil es dann irgendwie. Ist dann das Thema ist totgeritten für einen selber dann auch so ein bisschen, weil es dann eben
Ja,
nicht mehr so einen Spaß macht. Das ist dann nur noch Abarbeiten und dann ist es irgendwie was anderes. Aber ich habe gesehen, irgendwie einen Prototypenbau für die GS. Also machst du auch für andere Leute, die zu dir kommen und sagen, wir brauchen jetzt einen ganz speziellen Auspuff für meinen Roller, weil das ein Custom-Roller ist und das muss so und so sein. Baust du dann auch für andere oder nur für dich?
gut, das habe ich früher, muss ich sagen, mittlerweile habe ich da gar nicht mehr so viel Bock drauf, aber früher hatte zu mir kommen können, wenn du jetzt, keine Ahnung, da habe ich da mal ein Nessie Sidepipe baut, also
Ja.
mit zwei, also irgendwie schön unten neu verlegt, der wohl dann einfach zwei links und rechts zwei Endtöpfe haben wollte. Dann gab es mal einen, der hat eine PX mit einem, also so einen Twin-Motor dann gehabt.
Ja, das Bild habe ich nämlich auch gesehen, also von daher frage ich auch.
Der wollte mal einen Up and Over und normalen Left Hand oder mal dann zum Beispiel für den Jesko damals, für den 407er, der Auspuff, den wo er auf seiner Quarter-Mile-Kiste baut, das war halt auch so ein Sonderwunsch halt. Wir haben uns da mal zusammengeguckt und wollten da halt auch was ja, für den Eckig Zero G, für den Zylinder, für den großen, einen Auspuff bauen, der wo halt richtig Leistung hat. Genau, und da haben wir mir auch mit dem Jesko zusammengeguckt und haben wir da halt was ausgedacht. Den Auspuff hat zum Beispiel ja auch, also so einen ähnlichen Auspuff, nicht den gleichen, der Erich, der zum Beispiel auch, der wo jetzt ja die 100 PS jetzt knackt hat.
Ja.
Genau, der Eckig halt, der hat auch einen Auspuff von mir, oder beziehungsweise da die 100 PS Kiste, da ist auch eine Anlage drauf.
Dieses Riesending.
Ja, genau, ja. Oder, mein Gott, der andere will ein Curly, der will ein Curly mit Innendämmung. Ja, also da gab es schon einen Haufen verrückte Sachen, was ich da halt schon mal gemacht habe. Also prinzipiell habe ich das schon mal gemacht, aber mehr so prestigemäßig, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil das Geld kann ich nicht verlangen, was ich für so einen Prototypen brauche. Weil wenn ich da jetzt so ein Einzelstück mache, dann müsste ich normalerweise, keine Ahnung, über 1000 Euro verlangen.
Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also wenn du eine Stunde sozusagen mal ganz ordentlich anlegst, sagen wir mal mit 50, 60, 70 Euro, da kommst du bei so einem Bau wahrscheinlich auch auf 1 bis 2 Wochen, oder nicht?
Ja, so vielleicht jetzt nicht ganz, aber ja, was man nicht da vergessen darf, ja, Material und ja, das Ganze erst einmal auszudenken, sage ich jetzt
Ja,
einmal.
das.
Ausbauen ist ja, genau, aber das summiert sich dann schon, ja.
Ja. Ich gucke mal ganz kurz auf meine Sachen. Fräsen hast du gesagt, hast du selber dann gelernt beim Kräftiger so ein bisschen. Du hast dir doch auch diese Hardcore-Kiste gebaut, die auch einiges an PS hat. Du hast ganz am Anfang gesagt, und das kenne ich bei mir selber auch, du hast zwar den Motorradführerschein gemacht, aber du hast gesagt, Motorrad fahre ich nicht, weil das ist einfach zu viel Bums und ich weiß nicht, wie gut mir das tut. Vielleicht fahre ich mich selber tot irgendwie. Ne? Jetzt hast du aber auch Roller, bist dann auch wieder ins Frisieren gegangen und meines Wissens hat die eine Kiste doch auch richtig Bums, oder nicht? Also auch Geschwindigkeit.
Ja, boah, was soll ich jetzt anfangen? Am liebsten würde ich jetzt eigentlich noch ein bisschen vorgreifen und
Ja.
zwar haben wir so einen grünen Roller. Also gut, mein erster Roller, wie gesagt, der war ja eh schon. Also ich habe noch nie einen normalen Roller gehabt. Bei mir original lassen ist nichts für
Ja, aber
mich. Ja.
18 PS ist ja nichts erstmal, also böse
Genau,
gesagt.
ja. Ja gut, das ist ja dann weitergegangen. Später habe ich ja dann 40 PS gehabt. Dann ist mal losgegangen mit so Karosseriebauten. Und zwar habe ich mir damals, ich wollte halt eigentlich eine Wide Frame haben.
Aber eine Weitfirma ist halt arschteuer. Und dann von dem Fahren, also ich bin dann auch mal Wideframe gefahren. Ja, das fährt sich ganz gut, aber schlussendlich ist das halt, wenn man da von der PX-Seite kommt, ist das nicht so geil.
Ja, 8
Und
Zoll
ich
sind
wollte,
8 Zoll.
genau, und damals wollte ich halt, also wie gesagt, das waren nur die Vorgänger PX oder, ja, die habe ich ja immer noch, das ist mein absoluter Tourenroller, mit dem das bin ich viel unterwegs und da ging es halt auch los. Dann habe ich mal eine Wjatka gekauft, also ein PX-Rahmen und ein Wjatka-Rahmen. Die Wjatka, das ist also ein Weitfilmrahmen von die Russen, das ist so ein Nachbau.
Bisschen
Und
dickeres Blech auch.
genau, ja, so Russenstahl, so altes Panzerblech. Das haben sie damals irgendwo ja, rausgeschnitten. Und da war es dann auch mal so, also das war für mich auch so ein bisschen so ja, der Kipppunkt zum Extremen, sage ich jetzt einmal.
Okay.
Weil dann stand ich vor die zwei Rahmen und dann dachte ich mir so, ich habe jetzt einen PX-Rahmen und die haben so einen Wireframe-Rahmen. So, und jetzt muss ich das irgendwie zusammenkriegen. Und wo flexe ich das jetzt auseinander? Und ich habe gewusst, wenn du die Flex da ansetzt, dann ist es halt vorbei. Dann muss es halt.
Ja, du hast nur einen Schnitt.
Genau, ja. Und am Anfang, ich glaube, 2 Wochen um den Rahmen rumgelaufen, wie ich das jetzt am besten mache, aber irgendwann hilft es nichts, du musst einfach anfangen. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, man muss halt anfangen und das kommt, man kann sich nicht so einen wirklichen Plan zugrunde legen. Da kommt halt eins nach dem anderen und man muss sich so langsam rantasten. Und bei der Kiste war tatsächlich dann wirklich eigentlich nur noch der Holm eigentlich übrig von der PX und der Rest war alles andere. Also Lenker von der VNA, die Backen von der Fiatka, die musste ich aber auch verbreitern und Ding und Motorversatz und die ganzen Kaskade, also da wurde halt dann alles umbaut. Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen auf den Geschmack schon gekommen, ja.
Okay.
Und später war es dann so, gut, da habe ich mal halt dann so einen Tourenroller zusammengebaut, der hat halt auch bloß so, also bloß in Anführungsstrichen 30 PS, aber damals war das halt schon gute Leistung. Und irgendwann ist einmal der BFA-Motor ja da mal rausgekommen mit ja, 300 Kubik. Und ja, was hat man da so gehabt? So 40 PS war eigentlich, also wenn du das Ding, wenn du das nur zusammengeworfen hast, hat das Ding eigentlich 40 PS gehabt oder mehr. Und dann bin ich bei mir halt zum TÜV und habe gesagt, ja du, pass auf, ich will nochmal so einen Roller aufbauen. Und es war halt auch mit CTP zusammen. Ich will mir da jetzt so einen Roller aufbauen, da soll der BFA-Motor rein. Und ich will den aber auch, weil den einen schon umbaut habe, ich will den Rahmen verstärken, ich will da andere Backen hin, ich will das Heck umbauen, ich will das. Und der TÜV hatte das dann gewusst und zusammen eigentlich mit dem TÜV haben wir die Kiste so aufgebaut. Also ich habe alles fotografieren, dokumentieren müssen, jede Schweißnaht etc. Da gibt es einen ganzen Hefter voll, wo ich mir halt dann den Rahmen dann umbaut habe. Ja, Lenker, Scheibenbremsen, Rahmen verstärkt, dass sie da nichts verbindet. Also, dass halt wirklich alles Hand und Fuß hat. Ich habe dann auch mir ganz viel Wert drauf gelegt, das Fahrwerk dieses Mal vernünftig zu machen. Also, habe mich da ganz viel informiert mit Nachlauf von der Spur, vom Radstand her. Dann ein ganz großes Thema Gewichtsverteilung, weil alle Wespen, die haben ja vorne kein Gewicht nicht. Also, besonders ja die Smallframe-Dinger, die hebst ja vorne hoch wie ein Radl. Also da ist ja gar kein Gewicht mit drin. Und habe das halt dann auch so gemacht, dass ich den Tank vorne eingebaut habe und ein paar Geschichten, dass der einfach vorne schwerer wird und hinten leichter. Den Motor extra noch nach hinten versetzt, dass du, wenn du oben hockst, das Gewicht weiter in Roller Mitte kommt.
Okay.
Und also da habe ich ganz viel Hirnschmalz reingesteckt in die Kiste. Und genau, und Ziel war ja dann mit dem BFA. Und da war ich aber noch nicht beim TÜV und dann kam irgendwann der Eckigzylinder raus, der 400er. Und ich wollte ihn eigentlich schon gar nicht. Bloß ein Kumpel von mir, der hat gesagt, ja doch, den musst du nehmen, weil es war damals bloß ein Prototyp. Der liegt zufällig noch neben mir. Das war die Nummer 4 aus seiner ersten Charge,
Okay.
was der Erich gemacht hat. Und ja, dann habe ich gesagt, ja okay, ich glaube, der hat ja über 2000 Euro kostet. Da überlegst du halt schon dreimal, ob du das machst oder nicht.
Vor allem, wie argumentiert man das der besseren Hälfte gegenüber?
Ja gut, da habe ich, wir haben mein Konto und sie hat ihr Konto. Also
Okay.
das ist egal.
Ja, sagen wir mal halb egal. Ich kenne das auch, wir haben auch getrennte Konten, aber bei manchen Sachen ist es dann einfach so, dass man ja, guckt.
Genau. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir den Zylinder drauf. Und dann waren wir halt aber dann auch mit der Kiste dann beim TÜV. Wie gesagt, dann haben wir halt nur Gutachten müssen. Leistungsgutachten, Geräuschgutachten, für den Tank Gutachten, dann die Rahmenfestigkeit zum Nachweisen. Das war ein ewiges Trara. Also, und der TÜVler hat damals gesagt, okay, er tragt mal, also 40 PS ist kein Problem. Wenn alles geil ist, macht er vielleicht bis 50 PS, aber dann ist gut.
Ja.
Und dann hat er, ja, waren wir eben unten, der ist die Kiste gefahren. Ich habe extra einen Auspuff gebaut mit Innendämmung, habe von Rahmensauger extra mit so einer Airbox mit nochmal irgendwelche Röhrchen drin, damit es halt absolut leise ist. Und genau, und dann ist der TÜVler, der hat ja schon ziemlich viele Roller gemacht. Dann hat er, wir haben einen gehört, gesehen und dann halt auch gefahren. Und da war eben auch der 400er Zylinder dann auch schon drauf. Und dann kam er halt wieder. Ich natürlich halt geschwitzt, weil ob das halt jetzt klappt oder nicht, gell? Und dann sagt er, ja, also er muss sagen, das Ding, das fährt nicht mehr wie eine Vespa, das fährt wie ein Motorrad.
Ja.
Also ich habe 11 Zoll Reifen drauf, größeren Durchmesser und so weiter. Also
Okay.
er hätte es nicht geglaubt, aber das Ding ist einfach, das kannst du mit einem normalen PX oder sowas gar nicht mehr vergleichen.
Bei so viel Sonderbauten und Umbauten und Sachen kann ich mir das vorstellen. Also es ist wahrscheinlich auch einfach, weil du hast ja gesagt, Fahrwerk und sowas, wahrscheinlich eine gute Spur und eine gute
Durch die
Lage.
Spuren, durch die Gewichtsverteilung, der liegt so satt auf der Straße.
Ja.
Also das ist Bombe, ja.
Ja,
Also das
das.
Einzige, was jetzt mittlerweile zu wünschen übrig lässt, das sind halt die Bremsen vorne. Also die haben schon zum Kämpfen, sage ich jetzt einmal.
Okay, aber du hast nur vorne
Ja, und
Scheibe
dann
und hinten ist noch Trommel.
ja, genau, aber das meiste muss halt vorne runterbremsen. Hinten die
Ja.
Trommel reicht eigentlich, ja. Also da.
Ja.
Genau, aber habe halt auch schon vier Kolbenbremsanlage und mit der Scheibe da, aber ja, da gehört eigentlich, du bringst aber leider nichts Größeres drauf. Ich habe ja schon
Okay.
gedacht, der Doppelscheibenbremse. Aber ja, das war dann auch zu viel Getüftel.
Da musst
Ja,
du
auf
ja
jeden Fall kam
alles
das.
anpassen, ne? Also da musst du ja vorne dann richtig die Sachen anpassen, damit du das draufkriegst. Das gibt es ja nicht von der Stange. Also eine einseitige Bremsscheibenanlage ist ja kein Thema mehr heute.
Ja, zwei Scheiben. Also ich kenne nur einen, den wollte die schon abluchsen. Da gibt es ja den einen, der wo da zwei Quattrini-Motors zusammengesteckt hat, der wo auch die Schaltraste da gemacht hat, die Motorini
Ja.
Diavola. Wie heißt jetzt gleich wieder? Mühlbauer, glaube ich. Oh, Christian. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, bei dem war ich auch schon zu Hause. Das ist auch so ein alter Tüftler und der hat noch so eine Doppelscheibenbremsanlage rumliegen gehabt und die wollte ihm eigentlich abluchsen. Aber der hat's nicht rausgerückt. Aber die wäre auf jeden Fall nochmal was gewesen für das Setup.
Ich habe mal nur zwei Fragen, die sich da anschließen. Einmal ist es so, du hast gesagt, klar, also Abgasgutachten und so. Wo kriegt man ein gutes, also wo geht man hin, wenn man die Steifigkeit des Rahmens testen will, damit man das machen kann? Und hilft es dafür, dass du da in dem Fall wirklich vom Fach bist? Also erstens, weil man da ein besseres Netzwerk hat und zweitens, wenn man irgendwo hinkommt und der TÜV-Prüfer kennt einen und weiß, was man beruflich macht, dass man eben nicht so ein Feld-, Wald- und Wiesentüftler ist, sondern bestimmte Sachen auch gemacht hat oder sich mit Festigkeit und Prüfungssachen auskennt, sind die dann gesprächsbereiter?
Ja, bestimmt, auf jeden Fall, ja. Aber also mittlerweile den TÜV gibt es nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ja, ich weiß auch nicht wieso. Gut, ich meine, jeder TÜV-Prüfer, der lehnt sich halt auch dementsprechend halt aus dem Fenster, egal welche Tuning-Teile das sind. Er muss halt immer dann sein Kopf halt
Deswegen.
eigentlich hinhalten und das mag natürlich auch keiner mehr.
Nee.
Früher, der war halt noch irgendwie von der alten Schule. Der hat das jetzt noch gemacht. Ich glaube mittlerweile, ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo ich die Kiste damals zusammengebaut habe. Und also ich glaube, mittlerweile hast du da, glaube ich, keine Chance mehr.
Ja.
Beziehungsweise, also mir hat der TÜV auch damals schon mit den ganzen Gutachten-Scheiß, glaube ich, hat der über 4.500 Euro, glaube ich, gekostet. Also das muss man halt auch mal rechnen. Also das
Ja.
kriegt man ja nicht geschenkt. Und das, wie gesagt, ich habe die Kiste von Anfang an mit dem TÜV zusammen halt da aufgebaut oder mit dem zusammen. Wie gesagt, da gibt es einen ganzen Leitsordner voll mit Dokumentation.
Wenn du sagst
Aber dafür ist er
4.000,
wahrscheinlich.
ja.
Der leistungsstärkste Roller, sage ich jetzt mal, der wohl legal hört, irgendwie so umeinander fahren darf.
Ja, du hast gesagt 4.000 € ungefähr für TÜV und Unterlagen und dementsprechend die Motoren und der kostet ja auch nicht so. Hast du dir mal unten drunter so einen Strich gezogen und hast du mal ausgerechnet, was das an Materialwert hatte plus die ganz groben Stunden?
Ja, also Materialwert mit TÜV, ich hätte jetzt mal gesagt, so. Das, ja, geht eigentlich, sag ich jetzt mal, vielleicht so 14.000 Euro. Nee, das langt nicht. Nee, Schmarrn. Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen besser rechnen. Das Schwierige ist, Beispiel, wie soll jetzt so ein Tank oder den Rahmen dann, die
Ja.
Uhr, ich sag, ich mache ja da alles selber. Also, ich habe ja alles selber umgeschweißt, alles selber zusammengebaut, ich habe den Motor selber gemacht, ich habe alles abgestimmt, ich habe die Lackierung selber gemacht.
Ja.
Also, ich mache ja da alles selber. Also, deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber rein Teile, denke ich mal, sind es bestimmt 16.000 Euro
Ja.
wahrscheinlich. Ja. Ich denke jetzt schon mal ohne Arbeitszeit.
Wie häufig fährst du den noch?
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und zwar alleine, ja, also ich fahre damit oft in der Arbeit und so. Da ist es ganz cool, aber zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Elba auch mit der Kiste. Da sind wir auch Serpentinen und so ein bisschen halt gefahren. Und da merkt man halt die Veränderungen an dem Rahmen, an dem Radstand, an dem ganzen Chassis, dass der halt in die Berge nicht mehr so wendig ist.
Okay, klar.
Und da ist der nicht mehr so cool zum Fahren.
Okay.
Also, das ist echt ein krasser Unterschied, würde man so gar nicht glauben. Aber ja, jeder, der wo da mit dem Motorrad mal irgendwie in die Alpen unterwegs war oder irgendwo Serpentinen gefahren ist und dann einen Roller umsteigt, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und so in die Richtung geht es halt quasi auch. Und dann ist das Problem, dann hast du 400 Kubik, 60 PS und dann beschleunigst du halt aus der Kurve raus. Und ich sage mal, wie soll ich das sagen? Erstens mal hast du halt Leistung ohne Ende. Dann auf der Geraden ballerst du im zweiten Gang wieder Henker, da musst du das Ganze aber wieder einbremsen. Die Bremsen sind aber auch nicht so geil.
Ja.
Die laufen halt dann sofort blau an vorne. Also, das ist eigentlich too much, eigentlich, sage ich jetzt
Ja.
mal.
Also kein klassischer
Überland.
Tourenroller. Es ist mal schön zu fahren, aber
Genau, also du brauchst ja nicht im Corso mitfahren oder
ja.
sowas, weil das Problem ist halt auch so, wenn der mal 400 Kubik hat und du fährst untertourig und ja, da hockt man halt dann immer, wenn der halt mal zum Ruckeln anfängt und der Topf halt da mit 400 Kubik einmal durchzündet, da hockst du halt ganz anders da drauf, wie wenn du einen kleinen Zylinder hast.
Ja.
So ein kleinerer Zylinder läuft immer viel geschmeidiger, sage ich jetzt mal.
Das
Und
mit dem langen Radstand konnte man sehr gut beobachten. Ich war ja nur einmal bei Franz bei den Vespa Alp Days 2015 und da waren teilweise irgendwelche Harleys, die dann auch hoch zum Großglockner gefahren sind. Die waren halt auf der Geraden schnell, aber in der Kurve sind sie einfach scheiße rumgekommen. Ne? Das
ja,
funktioniert einfach
genau.
nicht so gut. Da kommst du mit dem Roller. Und das andere
Da
ist,
kannst du es auch vorstellen. Also bei uns, wenn ich alleine fahre, irgendwie über Landstraßen, weil dann kann ich halt auch zügig fahren. Also wir wohnen ja auf dem Land, wir haben jetzt auch keine Berge nicht irgendwo, wir haben ja ein paar Kurven. Aber da kannst du schöne langgezogene Kurven fahren, da liegt er wie ein Brett. Aber wie gesagt, es ist halt nur für das halt quasi eigentlich baut,
Ja.
sage ich mal. Ja.
Ja, aber du hast einen Haken für dich gemacht und hast gesagt, du hast hier einen geilen Roller gebaut, du hast ganz viel wahrscheinlich auch dabei noch gelernt, was du da aufgebaut hast. Und wenn der
Ja.
sauber läuft, funktioniert das ja gut. Und das mit dem Gewichtsverlagerung kenne ich ja dadurch, dass wir diese Taschen ja für den Tunneleinstieg haben. Wenn ich halt auf Tour gehe und ich habe den ganzen Kram vorne drin, der liegt unten auf dem Tunnel drauf, liegt die halt einfach geil auf der Straße.
Ja, genau, das ist halt der gleiche Effekt dann eigentlich, ja.
Ja, genau. Also dann liegt ja einfach sehr schön gerade und du kannst wirklich auch super durch die Kurven ziehen. Du warst ja vor 3 Wochen in Norddeutschland und hast ja durchaus gesagt, dass es ziemlich langweilig hier oben ist. Für so einen Roller ist das natürlich klasse, weil da kannst du halt einfach geradeaus ballern. Und wenn
Ja,
hier
da sind
oben
die
in Norddeutschland,
Straßen so schlecht, das alles
ja.
auf 70 beschränkt, weil die Straßen so schlecht sind.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Da gebe ich dir recht. Also wenn man durch Friesland auch irgendwie fährt, also du warst Richtung Cuxhaven, wenn man weiter Richtung Holland fährt, da sind die meisten Straßen sind mittlerweile gefühlt leider mit 70 zugepflastert und man kommt da nicht mehr so schnell dran. Da fährt man echt eine gute Gerade und wenn dann mal Baken kommen, dann ist das eine Kurve, die man sauber fahren kann, weil wenn da Baken kommen, dann ist das so eine ganz leichte Kurve. Das reicht hier für die Norddeutschen schon aus. dass da Baken stehen. Also wenn du, je weiter du nach Süden kommst, desto steiler sind die Kurven, ohne dass da irgendwelche Hinweisschilder stehen. Und von
Ja.
daher. Ich gucke mal ganz kurz so ein bisschen drauf. Diesen Twin-Motor habe ich auch schon so ein bisschen. Was verwendet man denn? Also, du hast vorhin gesagt, Dämmung innen drin in den Auspuff ist das eine. Und dann gibt es ja diese Wickelvarianten. Sind bei dir die Auspuffanlagen sind, glaube ich, alle, gibt es da gewickelte? Wickelst du außen nochmal irgendwas? Bei der Resi nicht?
Außen. Also mumifizieren kann man auch, das ist ja eigentlich quasi das gleiche Prinzip wie eine Innendämmung. Oder
Ja.
es gibt auch doppelwandige Auspuffanlagen, also da ist halt zweimal Blech dann drin.
Okay.
Und somit nimmst du halt, also das, wo halt die Leute immer vergessen, so ein Auspuff oder die Schallquelle an sich, das ist einmal der Körperschall von dem Auspuff selber.
Ja.
Der hat ja auch einen Klang. Also wenn man so an so eine Crossbirne denkt oder so ganz dünne italienische Smallframe-Anlagen,
Okay,
die
die durch die
spinnen ja richtig in
Vibration,
die Ohren.
so ein Sirren.
Und das ist nicht das, was hinten rauskommt, sondern das ist der Auspuff an sich, was der an Körperschall her quasi abgibt.
Ja.
Und dann ist natürlich nur das, was hinten rauskommt, aus dem Endschalldämpfer. Also wie
Ja.
gesagt, man hat immer zwei Geräuschquellen beim Auspuff.
Ja.
Und da gibt es ja, also sag mal, für den Körperschall von dem Auspuff selber bringst du eben weg durch doppelwandig, dass du das steifer machst, durch dickes Blech, durch die Innendämmung oder du tust ihn halt außen mit Auspuffband umwickeln, dann kriegst du das blecherne Scheppern da quasi weg.
Ja.
Hinten, was hinten rauskommt, das ist dann der Schalldruck. Da kann man das, wo echt sau effektiv ist, einen Stinger hinten reinschieben. Das ist einfach ein Rohr, der wo hinten in den Auspuff reingeschoben wird und am besten bis zum größten, also bis zum Belly-Durchmesser, sagt man, weil da natürlich der Schalldruck geringer ist, wie eigentlich an der Spitze vom Gegenkonus, also da, wo eigentlich
Ja.
der Auspuff dann, der Endschalldämpfer dran geschraubt ist, weil da wird ja die Schallwelle komprimiert, das kann man sich ja vielleicht so ein bisschen vorstellen, durch den
Ja.
Konus, und da ist natürlich der Druck von der Schallwelle am höchsten. Also wenn ihr einen Stinger reinschiebt und der das die Schallwelle dann abnimmt, da wo der Druck am geringsten ist, dann habe ich natürlich auch außen viel weniger Geräusch.
Ja.
Und das hilft mehr, wie wenn ich da einen 30 cm Dämpfer drauf mache. Also wir haben ja
Okay.
sowieso nur eigentlich Absorberdämpfer bei uns verbaut. Also da ist so Dämmwolle drin und da geht ja nur so ein Lochrohr durch und die Dämmwolle nimmt halt quasi ein bisschen den Schall halt auf und ja, wandelt die Energie halt ein bisschen um. Aber das sind
Welchen
so
Einfluss hat
dann.
das auf die Leistung?
Ja, also das kommt jetzt halt drauf an. Wie gesagt, das ist so ein ganz kompliziertes Thema. Also ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also je leistungsstärker, desto und spitzer dein, also wenn du so einen richtigen Rennauspuff hast, der reagiert natürlich empfindlicher gegenüber von irgendwelchen Veränderungen. Also wenn du
Ja.
da jetzt einen Stinger reinmachst, dann kann es schon sein, dass der Kurve vom Leistungsausputz sich ein bisschen verändert. Hast du jetzt einen relativ zahmen Auspuff, sage ich jetzt einmal, also zum Beispiel wie jetzt bei mir, ich baue ja die Silent Nessie, das ist ein Resonanzauspuff mit Innendämmung, da ist auch ein Stinger drin, da macht der Stinger, macht da gar nichts von der Charakteristik
Ja.
her. Die Innendämmung wiederum, die wo in dem Auspuff drin ist, die ändert die Charakteristik schon wieder ein bisschen, weil die natürlich die Schallwelle ein bisschen kaputt macht. Aber ich finde eigentlich ins Positive, weil, also ich bin, die Silent Nessie, das ist für mich der absolute geile Auspuff, weil der hat halt so viel Vorresoleistung wie sonst kein Auspuff, hat aber trotzdem einen schönen Resonanzanstieg, schöne Spitzenleistung und ein total breites Band. Also das
Ja.
ist, also bloß mal das als Beispiel, wir sind ja öfter in die Berge unterwegs und wenn du da so einen Boxfahrer hast, der hat von mir aus 30 PS und du hast einen aufgemotzten Motor, der wo 40 PS hat mit der Resotüte drin, dann kann schon sein, dass der mit der Boxauspuff in die Berge aus den Kurven davon fährt, weil der von unten raus viel mehr Druck hat.
Ja.
Und du musst halt erst einmal warten, bis der in die Drehzahlen kommt, wo
Ja.
der arbeitet und dann kommst du halt quasi erst hinterher. Das ist halt einfach dann zu spitz und hat zu wenig Vorresoleistung. Deswegen, ich sage, ihr entwickelt
Ja.
ja die Auspuffanlagen immer nach meinem Geschmack und was ich haben will. Und dann, wenn mir das ein Boxfahrer verseilt, das kann natürlich nicht sein. Ich will jetzt einen Auspuff machen, der wo von unten genauso viel Dampf hat, dass ich den davon komme, aber oben halt nochmal ein bisschen nachschiebt.
Was
Und
Was
Deswegen
braucht
habe
man
ich
denn da
mir
für ein Setting? Also ich meine, welches Setting hätte man standardmäßig eher für einen Box und eher für einen Reso-Auspuff?
Ja, gut.
Brauche ich
Das ist wieder
unbedingt eine
eine ganz andere
Membran?
Frage, ja, die wo ich oft gestellt kriege. Also bei mir, also zum einen ist natürlich, ich halte halt von Drehschieber ganz wenig, weil das halt einfach halt Bremse ist. Das hat mit Zwotakt nichts zu tun.
Okay.
Genauso wenig wie ein Boxauspuff. Ich verkaufe zwar, glaube ich, die meisten Anlagen, was ich verkaufe, sind Boxauspuffanlagen. Ich selber fahre keine einzige,
Okay.
weil mir das zu langweilig ist. Ich brauche einen Reso-Kick. Ich will das
Okay.
Zwotakt-Feeling halt einfach haben.
Ja.
Ansonsten könnte ich mir gleich ein GS kaufen, so ungefähr. Also blöd gesagt jetzt mal, ja.
Ja.
Aber man muss natürlich jetzt schon sagen, habe jetzt einen Drehschieber, dann brauche ich, also egal jetzt welchen Vergaser oder sowas, egal welcher Drehschiebermotor das ist, dann muss ich mir eigentlich da eine Box drauf machen. Ja.
Ja.
Das funktioniert am allerbesten. So, will ich einen geilen Tourenroller, der wo halt auch von unten einfach einen starken Durchzug hat, dann kann ich halt auch auf mein Membran bauen, dann habe ich schon mal gleich ein bisschen mehr Leistung, kann auch eine Box drunter schmeißen. Und mit der Resi-Box auf dem Quattrini, da hast du dann 35 PS. Und der zieht einfach geradlinig halt dann quasi hoch. Und ja, da hast du gerade mal einen 30er Vergaser drauf und das ist halt einfach ein Tourenbomber ohne Ende.
Ja.
Der, wo er halt dann noch ein bisschen mehr Spaß haben will, ein bisschen mehr so das Zwotakt-Feeling, wo ich halt quasi gerade gesagt habe, aber trotzdem halt leise haben will und ja, wenigstens noch ein bisschen so einen Reso-Zweitakt-Kick halt haben will, da wäre halt die Silent Nessie dann ganz gut zum Beispiel. Oder der, wo es tatsächlich noch ein bisschen wilder haben will, so einen richtig, ja, ich sag mal, sportlichen Auspuff, da wäre halt dann die Racing Resi was, weil die hat halt unten ein bisschen weniger Vorresoleistung, dafür hat halt die mal richtig Spitzenleistung und legt halt dann gut los.
Ja.
Also so kann man sich das mal so im Groben mal ein bisschen vorstellen, wo die Charakteristiken halt dahin gehen.
Ja. Gut,
Genau.
also ich
Und
fahre
dann muss
momentan
ich,
nur Drehschieber.
ja, okay. Und das muss ich immer wieder sagen, auch mit meinen Kumpels, die haben ja auch lauter auffrisierte Kisten. Und da, wenn ich halt auf der Straße unterwegs bin und nebeneinander fahrst und der vor dir fährt, ja, irgendwie so Quattrini mit Reso-Tüte, 40 PS, und du fährst halt da hinterher. Und wenn du dann den Sound hörst, wenn der dann in Reso kommt, wenn der Motor, wenn du schon richtig merkst, wie der hinten sich schon raushebt,
Ja.
ach, da kriege ich jetzt mal wieder Gänsehaut. Also da bin ich so ein Fan davon, das ist abartig.
Also, du hast ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es so, dass als du verschiedene Sachen getestet und festgestellt hast, dass es so unterschiedlich so ein Auspuff, was der Auswirkungen hat. Ich habe das ja nur im Kleinen. Ich hatte vorher einen Sebro drunter und als ich dann einen Polini gesteckt habe, habe ich den noch weitergefahren, weil das im November habe ich gesteckt und dachte, komm, jetzt die neue Polini-Box packe ich erst nach dem Winter drauf. Dann kann ich die andere noch fahren. Und ich habe halt, als ich die umgebaut habe, habe ich das erste Mal gemerkt, wie sehr unterschiedlich auch das Band vom Fahrverhalten ist. Also auch die Gleichmäßigkeit vom wann und auch natürlich nach oben rum heraus, wo ich gedacht habe, oh, hätte ich gar nicht gedacht. Das einfach so, die sind ja sehr ähnlich, hätte ich jetzt gesagt. Das sind beides
Naja.
Boxen. Aber dass trotzdem so unterschiedlich ist, das fand ich damals schon sehr. Deswegen natürlich auch umso wichtiger, dass ich ein paar Sachen jetzt mal für mich auch nochmal klären konnte, um zu gucken, was gibt es dann darüber hinaus. Weil das sind ja nur so, das ist ein ganz kurzer Ausblick nur gewesen für mich
Ja, das
jetzt.
war für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich habe alle Anlagen, die ich gebaut habe, weil die haben mir immer gesagt, ja, wieso verlegst du denn nicht gerade? Dann sage ich, nee, ich will die schon so verlegen, dass ich mit der Kiste halt auch fahren kann, weil
Ja.
der Prüfstand ist das eine, wenn man die Kurve sieht, auf der Straße ist dann wieder was anderes. Also
Ja.
nur als Beispiel, da gibt es halt von Pipe Design, habe ich mal länger mal eine Anlage gefahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, der Charger oder sowas, die haben ja brutal wenig Vorresoleistung, also da brauchst du gar nicht anfangen, im vierten Gang aus der Ortschaft raus zu beschleunigen, weil das geht nicht.
Ja.
Und dann drückt halt der dermaßen rein, da hast du einen Drehmomentanstieg von, keine Ahnung, 20 Newtonmeter so ungefähr und dann kickt dir das Ding nach vorne. Aber das war dann doch schlussendlich total beschissen zum Fahren, weil
Ja.
der hat halt nur diesen einen Kick gehabt, dahinter hat sich der Motor gefühlt überdreht.
Ja.
Da hat der Motor schon, ja, ich sag mal, der hat sich nochmal so gut angefühlt und davor war halt tote Hose.
Ja.
Klar, also für den Spaßfaktor war das genial. Also das war ja wahnsinnig Strom praktisch. Aber so zum Rumfahren war es dann eigentlich doch nichts. Auf dem Prüfstand hat es aber eigentlich ganz gut ausgeschaut.
Ja. Wenn du sagst, du hast bei dem Einroller um die 60 PS, wie häufig musst du an die klassischen Verschleißteile rein? Oder was hast du innen verbaut, damit eben so der Verschleiß so gering wie möglich gehalten wird, dass man nicht einmal im Jahr komplett eine Motorrevision machen muss?
Oh ja, mei, das ist ein Thema. Mei, das ist, also ich werde auch immer öfter gefragt, was ich da verbaut habe. Aber ich sage halt, mei, prinzipiell kann man alles verbauen, weil prinzipiell hat jeder so seine Problemchen und
Okay.
man kriegt alles kaputt.
Okay.
Also du kannst die Welle neu bauen, ein GSF steht dann wieder, da hast drei verbogen dann, oder drei verdreht.
Ja.
Dann baust du andere Welle neu, ja, da sind die Lager kaputt gegangen.
Ja.
Also das ist immer so eine, ja, weiß ich nicht. Also da kann man kein so, ich habe K&R-Getriebe gefahren, ich habe Original Piaggio-Getriebe gefahren auf dem 300er, auf dem BFA 300. Ich fahre jetzt das Grimatz-Getriebe. Gut, ich habe jetzt auch einen Zahnausfall gehabt letztes Jahr, na, aber mein Gott, das sind jetzt auch, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Kilometer runter.
Ja.
Also mich wundert es eh, dass der so lange ausgehalten hat, muss ich
Okay.
echt sagen. Wichtig ist dann eher, dass die Schaltraste passt, dass man das halt alles gewissenhaft zusammenbaut, ja, das Spiel halt einhaltet vom Getriebe, dass man das ausdistanziert, dass man das einfach so ein bisschen gewissenhaft zusammenbaut. Und da gibt es natürlich schon ein paar so Teile, die wo halt ein bisschen fester, besser sind.
Ja.
Die schmeißt man halt damit rein. Also ich probiere es ja auch in meine Videos so ein bisschen zum ja, widerspiegeln oder zum Beraten oder ein paar so Sachen. Also wenn ich einen Motor zusammenbaue, dass ich halt dann die Leute halt auch mitnehme, was ich da verbaue, wieso dass ich es verbaue.
Ja, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Und du
Aber
hast es am Anfang ja auch gesagt.
es gibt halt mittlerweile so viele Teile. Zum einen ist mir echt klar, dass du weißt ja selber gar nicht mehr, was du kaufen sollst. Jetzt, wenn da einer kommt, der wurde von dem Zeug wenig Ahnung hat, der ist ja total erschlagen von dem ganzen Angebot.
Ja.
Das ist ja
Ja, und
mittlerweile schon.
als Hersteller hat man manchmal auch das Problem, dass man die erste Charge ist gut und die zweite ist halt einfach nicht so gut, ne? Sei es jetzt irgendwie Stoßdämpfer oder Schaltkreuz oder eben halt auch Bremstrommeln oder sonst irgendwas, ne? Wo du dann plötzlich merkst, so sind halt von der Produktion nicht so mehr von der Qualität, wie es sein sollte. Oder es sind halt irgendwie bei 200, die geliefert worden sind, halt einfach 10 Scheiße.
Ja gut, aber es ist halt oft so, jetzt zum Beispiel kaufst du ein Getriebe, das hat auf der Welle Spiel, auf der Hauptwelle, nimmst du Originalwelle her, hat es kein Spiel. Das
Ja.
letzte Mal haben wir Bremstrommel gekauft, die Scutopia, die geht aber nicht auf die Grimatz-Welle drauf. Nimm mir aber Piaggio Originalwelle, geht sie drauf.
Ja.
Nimm mir eine Original-Bremstrommel, geht die wiederum auf die Grimatz aber drauf.
Ja.
Also das ist, ja, weiß jetzt auch nicht. Jetzt beratscht halt irgendwelche, kaufst die Grimatzwelle und die
Ja.
Bremstrommel, dann kauft er die und die passt nicht zusammen.
Ja.
Ja, deswegen ist es immer schwierig. Wie gesagt, da gibt es ja mittlerweile von die Teile her, da wird er ja schlagen.
Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, ich habe bei den Bildern gesehen, dass du nicht nur Vespa fährst, du hast auch Auspuffanlagen für deine Cross-Schau gebaut.
So, ja. Ja,
Wie
gut,
geht man
ja.
daran? Das ist ja nochmal ein komplett anderes, da ist ja von der Leistung, ist es, die Frage wäre sowieso, die ist ja auch wahrscheinlich nicht original geblieben. War das mal eine 25er, also eine deutsche Ciao Mofa, oder war das schon eine 50er Mokik aus Italien? Und wie geht man da dran? Und warum spielt man dann oder macht man da Musik aus Spaß?
So, ja, also eigentlich, die Ciao haben uns damals geholt, wenn wir beim Mofa-Rennen mitgefahren sind. Da gab es
Okay.
so ein 4-Stunden-Rennen und wer halt am meisten Runden sch schafft beim Mofa-Cross, der hat er gewonnen. Also am Anfang waren wir halt, halt dabei, war halt richtig spaßig. Und wenn der Mofa durchgehalten hat, dann war ich eigentlich schon unter die ersten fünf.
Okay.
Also, und dann haben wir natürlich da einen Satz neu gemacht und ein bisschen auffrisiert und hier und da. Und da sind wir dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre mitgefahren, bis das Ganze aber ein bisschen Überhand genommen hat. Da sind halt dann KTM-Mofas mitgefahren. Also es waren so richtige Vollcross-Dinger und von Zündapp, da gibt es ja auch so Teile. Und da haben wir natürlich, also das Einzige, was gefedert ist an der Piaggio, das war der Sitz und vorne die Gabel ganz minimal. Also und
Ja.
da kann man dann kein Blumentopf mehr gewinnen. Ja, und dann war halt das Ding ewig bei mir umeinander gestanden. Jetzt habe ich das halt wieder auf Vordermann gebracht und habe halt auch einen Auspuff halt dafür quasi mal gemacht. Und ja, und das ist tatsächlich auch so, Zylinder ist Zylinder, Zweitakter ist Zweitakter. Man kann natürlich da vom Layout her, von ihrem Auspufflayout und das Ganze, das ist natürlich eins zu eins eigentlich dasselbe, nur halt kleiner.
Ja.
Also das spielt jetzt eigentlich gar keine so große Rolle nicht.
Ja, die Verlegung ist halt nochmal ein bisschen anders.
Ja, genau, das muss man halt dann schauen, ja.
Ja. Du hast gesagt, du warst auf Elba. Das sind ja mal zum Schluss nochmal, also ich bin bei mir gerade so durchgegangen, so, ach nee, eins habe ich noch, genau. Und zwar habe ich ein Bild gesehen, dass du bei den Testläufen eine Wärmebildkamera verwendet hast. Was für Erkenntnisse zieht man aus einer Wärmebildkamera bei Auspuffanlagen?
Ja, eigentlich keine.
Okay, aber es waren schöne Bilder, muss man sagen.
Das war nur just for fun. Also,
Okay.
welche Teile das halt eigentlich am Motor überhaupt halt einfach heiß werden oder nicht, ja.
Okay.
Und die hatten halt zufälligerweise da haben halt mal ein paar Fotos gemacht, aber das hat keinen tiefgründigeren
Okay.
Hintergrund gehabt, ja.
Okay. Wie gesagt, du warst ja auf Elba unterwegs und das sind ja die Fragen, die ich dann nochmal stelle. Wenn du einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hättest, gibt es einen Roller, den du gerne selber nochmal besitzen, optimieren würdest? Und welche Reise oder welche Tour würdest du gerne mal machen können, wenn du Zeit
Ja,
hättest?
da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Und zwar, also ich war ja nie Vespa-Szene und so, war eigentlich nie unterwegs. Gut, ab und zu hat man auf Treffen gefahren. Und seit 2000, wann war das? 2014, bin ich dann zum Vespa-Club nach Eichach gegangen, zu den Vesparer. Da waren wir halt dann auch immer viel unterwegs. Und 2018 dann auch zum Club Forte. Das ist aber kein Vespa-Club, das ist nur so ein loser Club. Aber mit denen bin ich halt jetzt immer unterwegs, fahre halt mal ab und zu auf Treffen. Oder wir machen halt mindestens einmal im Jahr für eine Woche, fahren wir halt dann irgendwo hin. Also wir sind jetzt schon diverse Male von uns eigentlich schon nach Italien runtergefahren.
Ihr seid näher dran.
Kroatien, genau, Schweiz. Wir waren in Saint-Tropez unten auf die Vespa World Days. Und halt, ja, sonst halt oft immer in die Alpen halt so quasi. Also wir fahren dort auch mal.
Auf Achse immer dann auch, oder?
Ja, teils, teils, ja. Also das meiste, was wir mal gefahren sind, war halt ein Gardasee runter auf Achse. Da unten waren wir, glaube ich, also 4 Tage waren wir unterwegs und insgesamt, glaube ich, haben wir über 1600 Kilometer da runtergeschrubbt. Also es war schon ordentlich, ja. Aber ja, ich muss sagen, nee, ich habe meine Traumrolle eigentlich. Ich habe alles, was ich will. Ich habe einen geilen Tourenroller mit Wasserkühlung. Ich meine, ihr wisst, also den fahre ich so gern und schon so etliche viele Kilometer. Ich habe meinen allerersten Roller noch, wo ich damals mit ja, 23 Jahren gekauft habe oder mir zusammengebaut habe. Ich habe ja, ich sag mal, den 400er, die weiße PX da von mir, den Umbauten mit dem längeren Radstand und so weiter. Ich glaube, da fährt in Deutschland legalerweise sowieso wenig Vergleichbares rum. Also von dem her, meine Touren mache ich mit meinen Kumpels dann halt immer oder mit den Clubs. Also von dem her habe ich eigentlich keine Wünsche offen, muss ich sagen, was das echt anbelangt. Das Einzige, was ich mir natürlich wünschen würde, und das kann halt keiner geben, das ist halt, ja, zum einen, gut, ich bin fit, aber Gesundheit und Zeit ist halt immer
Ja.
das allergrößte Problem. Ich würde so gerne überall natürlich mitfahren, ich würde gerne DBM mitfahren, also die Abzugsrennen. Zur Prüfstandsgaudi nach Österreich, nach Kalka, gut, zum Meltdown, gut, das ist ja nochmal in Kalka.
Ja.
Ich würde halt gerne überall dabei sein, aber leider, es funktioniert halt nicht. Das würde ich mir mehr wünschen, quasi,
Ja,
da irgendwie.
das ist ja normal. Du hast ja schon einen guten Schritt gemacht auf eine 4-Tage-Woche. Das ist ja, da merkt man, also das ist ja auch so eine Geschichte, dass man merkt, dass Zeit halt was ganz Besonderes ist und wir haben halt nur ein Leben. Und
So ist es, ja. Das
genau,
darf
und
man nicht
dass man,
vergessen.
genau, und wenn du sagst, du hast alle Roller, die du haben möchtest und du die Strecken, die du fährst, ich meine, eigentlich, was will man mehr?
Ja, mehr Zeit.
Ja,
Das
wie gesagt,
Hobby
mehr Zeit.
noch mehr auszunutzen, ja.
Bei mir steht ja auch auf der Bucketliste, nachdem ich mit Katrinchen gesprochen habe und ich meine mit Bengt auch, der da rumfährt und mal zum Rennen zu fahren, ne? Ob das irgendwie Chap ist oder ob das die anderen sind, einfach mal dabei zu sein, mir das mal anzugucken. Noch nicht mal ich als selbst mitfahren, wirklich nur als gucken, das ist halt immer ein Ritt, ne? Und diese eine Woche fahren können, ich habe es dieses Jahr nicht wirklich geschafft. Die versuchen das ja auch so ein bisschen, sich aus der Familie und aus der Arbeit diese Woche rauszueisen, ist halt einfach schon, das ist ja schon eine Menge Zeit. Und dann parallel die anderen Sachen zu machen, ist halt schwierig, ne? Und das merke ich auch, Nord-Süd, Süd-Nord, das ist halt auch, es gibt ganz viele Sachen, die ich im Süden mir gerne angucken wollte, aber man fährt ja auch ein paar Meter, ne? Und dann kostet das sofort ein verlängertes Wochenende.
Ja, genau, ja. Das ist halt das Problem. Was bei uns
Ja.
in der Nähe ist, ist natürlich gut, das nehme ich auch mit oder versuche es mitzunehmen. Aber wenn ich jetzt weiß, ich muss da jetzt irgendwie 5, 6 Stunden da irgendwo hingurken, das ist halt dann schon schwierig. Ist halt auch mit der Familie dann schwierig, da alles und so unter einen Hut zum
Ja,
Bringen.
das stimmt. Ich habe bei mir auf der Liste nichts mehr drauf. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht gefragt habe, was du gerne noch mal mitteilen würdest.
Ja gut, ich hätte vielleicht eins noch, aber ich weiß nicht, das ist jetzt auch noch so ein Auspuffthema. Ich weiß nicht, ob ich das zwischen Nei schneiden willst oder kannst.
Nee, wir können das auch im Nachgang. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das kann auch jetzt an dieser Stelle kommen.
Ja, viele haben ja dann immer auch gesagt, wieso vergibst du das nicht fremd? Also das ist, habe ich auch probiert, war aber ein Riesenproblem. Das stellt sich jeder so einfach vor. Also zum Beispiel die Super Silent Resi Box, was ihr habt, der leiseste Auspuff und gleichzeitig einer der leistungsstärksten Boxauspuffanlagen. Und da war ich auch mit SIP dran, dass wir das halt irgendwie auf die Reihe kriegen, das produzieren zu lassen. Also besonders halt mit dem Jesko, dass wir das halt irgendwie machen können. Und da haben wir einen gehabt in Ungarn, der wo zum Beispiel die Auspuffanlagen hätte machen sollen. Das hat dann tatsächlich, das unterschätzt man. Also man hat ein fertiges Konzept. Ich habe so eine Art Arbeitsanweisung geschrieben.
Ja.
Die ganzen Teile, alle vorgefertigt mit Teilelisten. Wirklich mit Arbeitsabläufen dann, wie man das halt dann zusammenbaut und haben wir das darunter geschickt. Das ging dann ungefähr 1,5 Jahre, bis wir dann die erste vernünftige Box bekommen haben. Dann aber
Vernünftige,
Arbeit,
vernünftige.
genau, ja, ohne dass man halt nacharbeiten muss oder sonst irgendwas,
Ja.
das halt alles gehabt hat. Dann wollten wir halt größere Bestellungen machen, dann ging es um den Preis halt nochmal. Dann ist es natürlich so, dass der SIP und Co. müssen halt dementsprechend schon ein bisschen
Klar,
aufmörteln.
klar.
Das hilft halt nichts. Aber dann hätte halt die Box irgendwo beim SIP, ich weiß nicht, an die 600 € mindestens kostet. Und dann war halt die Frage, ja, für 600 €. Die Leute sind immer so verwöhnt von so einem Boxauspuff. Polini-Box kostet, glaube ich, 140 € oder 130 €.
Ja, muss mit dir, ja.
Das schaffe ich nicht. Also, das schaffe ich nicht
Ja.
einmal, wenn ich es bei mir daheim günstig herstelle. Das schaffe ich nicht. Ja.
Ja.
Das kann ich vergessen.
Ja.
Und jetzt, wenn ich das fremdfertigen lasse, war es natürlich halt auch so, dass die Preise halt auch relativ hoch halt quasi waren. Eigentlich so das, was ich halt so normal schon verlangen würde.
Ja.
Und schlussendlich haben wir uns dann aber doch auf den Preis geeinigt. ZIP war dann raus. Dann habe ich gesagt, okay, dann bestelle ich das zumindest für mich, dass ich wieder mehr. Dass ich mehr Zeit habe, weil wir vorher
Ja.
beim Zeit haben, weil ich nicht mehr so viel arbeiten will, beziehungsweise nicht mehr so, weil das Auspuffgeschäft, die hängen da total dick drin. Da geht
Ja.
Zeit drauf ohne Ende natürlich.
Ja.
Dass ich da wenigstens eins irgendwie von der Backe hätte. Und schlussendlich hat er dann nochmal irgendwie so 40 Stück gemacht und danach hat er hingeschmissen, weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße hat.
Ja,
Mit
super.
der Dämmwolle, mit dem Blech, mit dem Schweißen. So, ich habe in Deutschland rumgefragt, auch mit Resonanzauspuffanlagen, dass mir da irgendjemand hilft, das zu machen. Findest du keinen oder ist halt relativ teuer? Der
Ja.
Erich hat mir dann mal ausgeholfen. Da habe ich dann, der Erich hat ja, baut ja auch
Ja.
Auspuffanlagen. Das Gute mit dem Erich konnte ich mir halt überhaupt nicht in Quere, weil er macht halt nur Small Frame, ich mache nur Large Frame. Also von dem her ist das eigentlich super bei uns. Und dann habe ich ja gesagt, ja du pass auf, wie schaut es jetzt bei euch mal unten aus in Italien? Könntest du das vielleicht billig machen oder also günstig für mich? Dass wir
Ja.
das halt irgendwie dahin bringen. Ja, dann haben wir das halt angeleiert, dann ging es schon los, 1,5 mm Blech. Ja, fragt mal an. Erster Auspuff sind dann raufgekommen, dann hat der Erich schon gesagt, also 1,5 mm Blech, hat sein Auspuffhersteller gesagt, hat er jetzt gemacht, macht er nie wieder.
Ja, ist einfach mehr Arbeit, klar. Ein
Oder
Millimeter
ein
Blech kriegst du.
Millimeter Blech, das biegst du wie Papier.
Ja.
1,5 mm ist schon ganz, ganz andere Hausnummer. Will man nicht
Ja.
glauben, aber ist so.
Ist so.
Genau, dann haben wir ihn trotzdem breitschlagen können, dass er zumindest einen Teil aus 1,5 macht, den anderen halt aus 1 mm. Dann konnte er aber nicht den ganzen Auspuff fertigen, sondern halt nur, ich sage mal, den Auspuff in 3 Teilen machen. Den Rest musste ich dann wieder
Ja.
zusammenschweißen.
Dann war das aber im Umkehrschluss eigentlich auch wieder so teuer, dass ich gesagt habe, dann kann ich es gleich selber machen.
Ja.
Und schlussendlich habe ich ja gesagt, also mir hätten schon viele Leute jetzt nochmal angeschrieben oder geholfen, aber das Problem ist, wenn du das woanders da fertigen lässt, kriege ich das preislich nicht gebacken,
Ja.
dass du da noch gut Geld verdienst. Dann hast du ja da meinen Auspuff, wenn du damit handelst, vielleicht 50 Euro verdient, aber 50 Euro für Verpacken, Rechnungen
Ja.
schreiben, Bestellungen machen und so weiter für einen Auspuff, das haut hinten und vorne nicht hin. Ja. Also wie gesagt, man stellt sie, viele stellen sie das eigentlich so einfach vor, man hat ja einen fertigen Auspuff, ein fertiges Produkt, gibt es irgendwo hin und lasst es nachbauen.
Ja.
Also hätte ich selber nicht gedacht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, kannst du vergessen. Und mittlerweile habe ich auch gar keinen Bock mehr. Habe ich gesagt, ich mache lieber weniger Auspuffanlagen, mache auch nicht mehr so viele Sondergeschichten. Also, wo wir vorher schon mal geredet haben,
Ja.
so, ja, so ganz spezielle Auspuffanlagen und versuche mich eher so aufs Kerngeschäft, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu konzentrieren, auf meine Kernauspuffanlagen, sage ich jetzt mal.
Ja. Durchaus verständlich. Also kenne ich auch. Wir machen unsere Taschen ja auch im Selbstvertrieb, weil wir hatten auch mit beiden Großen mal gesprochen und die wollen natürlich auch Geld verdienen und so, dass es am Ende war es einfach so, dass sich das für uns nicht rentiert hat, weil die Marge so gering gewesen wäre, dass man, es lohnt sich halt einfach nicht. Also es lohnt sich weder für die noch für uns. Und dann haben wir gesagt,
Ja,
okay,
genau, ja.
machen wir es halt Selbstvertrieb. Wir haben das Glück, dass wir einen guten Hersteller haben, der das immer noch gut und gerne macht, aber den brauchst du halt. Ja. Und auch für einen Preis, wo du dann halt sagen kannst, okay, kostet halt nicht irgendwie 600 Euro. Weil klar, irgendwann ist so eine Schmerzgrenze erreicht, auch wenn das Produkt gut ist und wenn die Qualität gut ist, aber es kostet halt einfach Geld. Und man merkt auch in den letzten 2, 3 Jahren, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr so locker sitzen. Also zu Recht, ne? Merkt man mal sich ja selber auch, fragt man sich nochmal, brauche ich es jetzt wirklich? Und dann wird bei Sachen, die nicht unbedingt notwendig sind, die einfach cool sind und Spaß machen oder Nutzen haben, aber nicht notwendig sind, daran wird halt auch gespart, ohne
Ja,
Frage.
Stichwort Hobby. Am
Ja.
Hobby, wenn das machst du zum Spaß, das ist natürlich das Erste, wo jeder zum Sparen anfängt. Ja.
Ja.
Aber
Ja, cool.
nichtsdestotrotz muss ich ja sagen, also sind wir ja die meisten Leute, die wohl jetzt noch Vespa fahren, es sind ja leider ziemlich wenig Junge. Es sind ja doch eher die ältere Generation. Und die haben halt, sagen wir, ihren Grundstock schon zusammen. Also sage ich jetzt
Ja.
mal, die haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld übrig, eben auch für Hobbys. Und ich glaube, nichtsdestotrotz ist das Ganze so im GSF und der ganze Markt so gewachsen, weil da jetzt viele Leute halt auch, ich sag mal, so ab 40 hast du ja doch mal den einen oder anderen Euro dann doch eher übrig
Ja.
wie Anfang 20. Das
Ja.
macht natürlich schon einen Unterschied, ja.
Ja. Ja, cool. Ich sage herzlichen Dank. Ich fand es genauso spannend, wie ich es mir erhofft habe. Ich hoffe, für dich war es auch in Ordnung. Und ja, ich würde mal sagen, was ich immer gerne sage, wir sehen uns irgendwann live auf der Straße. Entweder im Süden
Wäre auf
oder im
jeden Fall
Norden.
cool, ja.
Wie gesagt, ich war auch in Kalkar, ich habe das ja gesehen. Aber auch da ist es so, man hat halt nicht immer so viel Zeit, mit allen zu sprechen.
So
Und
ist es.
manchmal muss man noch die richtige Zeit abwarten, bis es dann funktioniert. Dankeschön.
Okay, ja, danke auch. Hat mich gefreut.
Alles Schöne geht auch mal zu Ende. In dem Fall jetzt auch die Folge 44 mit Jürgen und dem Deep Dive in der Faszination von Auspuffanlagen. Also, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Vielleicht vor allen Dingen diejenigen, die so wie ich mit dem Thema bisher noch nicht so in Berührung gekommen sind. Ich fand es extrem spannend, was man alles in einer relativ kurzen Zeit sich aneignen kann, wie man selber in der Lage ist, bestimmte Sachen zu machen. Das war ja bei Samuel auch schon so. Liebe Grüße nach Aachen und in die Eifel runter. Auch da, wie schnell man sich bestimmte Themen aneignen kann, wenn man das nur möchte, wenn man da Herzblut drauf hat, dran hat und wie tief man reingehen kann und vor allen Dingen, wie toll es ist, bestimmte Sachen auch für die Szene zu machen. Jürgen, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Und auch wenn ich keine Membranvergaser fahre, vielleicht, na, man weiß nicht, was die Zukunft zu bringen mag. Was erwartet euch zu Beginn des Jahres 26? Ihr wisst ja, ich gucke immer so ein bisschen, was war das letzte Gespräch, was gibt es? Ich schiebe dann immer so ein bisschen hin und her, zu gucken, was für Themen sind es. Und ich habe ein Thema, was die ganze Zeit auch schon bei mir auf dem Tisch liegt. Und zwar, der eine oder andere hat es ja mitbekommen, ich habe irgendwann mal eine Vespa-Rallye mitgefahren mit Andreas Mus von Segern für den Vespa-Club Hannover in Pforzheim. Und seitdem, weil es uns so viel Spaß gemacht haben, machen Andreas und ich das, wenn wir Zeit haben. Und letztes Jahr hatte ich so einen Eye-Opener beim Fahren, nach dem Motto, was muss man beachten, wenn man eine Rallye fährt und vor allen Dingen, wie fährt man Parcours? Da habe ich mir gedacht, es wäre ganz sinnvoll, einfach auch nochmal mit Bernd und Till zu sprechen vom VCVD, weil die beiden das seit Jahren wirklich mit einer Akribie über die Sommermonate machen, mit ihrem ganzen Setup durch die Gegend zu fahren, auf Veranstaltungen von Vespa-Clubs oder bei der Rallye, sich die Wochenenden echt um die Ohren schlagen und nicht nur die Wochenenden, um den Vespa-Fahrenden eben dieses Thema auch näher zu bringen, was es bedeutet, mal ein Parcours zu fahren, wie man es machen kann und sich jedes Mal neue Sachen auszudenken. Und ich denke mal, dieses Engagement, was die beiden auf die Straße oder auf die Parkplätze bringen, das ist es mehr wert, dass man einfach mal ein bisschen tiefer reingeht. Und außerdem natürlich auch zu gucken, wie die beiden, die auch schon echt lange mit der Vespa unterwegs sind, in unterschiedlichen Bereichen auch, ob das auf den Nightern ist oder bei Rennen ist. Also seid gespannt. Wir starten das Jahr 2026 mit einem Deep Dive in das Thema Rallye und Vespa fahren mit Till und Bernd vom VCVD. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns 2026 auf der Straße bei der einen oder anderen Veranstaltung, welche das sein werden. Vespici ist gesetzt. Ich hoffe, dass ich im März auch beim Weekender bin von Markus wieder in Köln. Ansonsten funkt mich einfach an. Bis dahin bleibe ich euch mit dem besten Sinne und wohlgesonnen mit einem Vespa-Roll. Euer Guntram.